Nachspielzeit. Der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht.
Kurz nachdem die erste Folge mit dem Fanprojekt von der zweiten Staffel rausgekommen ist, geht es bei uns heute schon weiter. Herzlich willkommen zur Nachspielzeit Nummer 20. Ich darf Ron ganz herzlich an meiner Seite begrüßen.
Hallo.
Und wir haben heute einen Gast dabei, der per Telefon zugeschaltet ist, den wir auch an dieser Stelle ganz kurz begrüßen wollen. Hallo.
Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch alle auch da draußen, alle Fußballfans.
Wir werden gleich erläutern, wen wir zu Gast haben und warum wir ihn zu Gast haben und über welche Themen wir mit ihm sprechen wollen. Zu Beginn möchten wir noch so ein paar kleine Hausmeistereien loswerden. Wir möchten verlinken, bevor es losgeht, auf unsere Instagram-Seite 1893.nachspielzeit, wo ihr dann alle Informationen zu den aktuellen Folgen weiter bekommen könnt. Genauso auf die Landingpage, wo dann Shownotes und weitere Infos zum Gast und Links auf nachspielzeit.online zu finden sind. Und vielleicht die wichtigste Formalie des Tages, nachdem das gestern online gegangen ist, Ron, wir haben ein Save the Date.
Genau. Merkt euch auf jeden Fall den 28. November vor, 19 Uhr. Da gibt es eine neue VfB-Viererkette live und zwar im Vereinsheim vom SSC in Bad Cannstatt. Das Thema wollen wir jetzt noch nicht verraten, aber ich kann auf jeden Fall sagen, kommt unbedingt, es wird sich lohnen.
Genau. Und dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt gerade zu einer sehr, sehr unüblichen Zeit auf, es ist spät nachmittags, würde ich mal einfach sagen, wenn wir bereit sind, dass wir dann auch unseren Gast vorstellen.
Das sollten wir tun.
Unser Gast ist Journalist und Sportreporter, ist Medienwissenschaftler, hat eine Dissertation über Südafrika und den Übergang zur Demokratie unter Nelson Mandela geschrieben. Unser Gast ist zudem Moderator, ist Buchautor, ist selber aus eigener Sicht Humanist und Universalist und ist zusätzlich Initiator mehrerer Projekte, wie zum Beispiel im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Und ist, wie er selber über sich in der Twitter-Bio sagt, Analyst des Gestern und Heute zur Rettung des Morgen. Herzlich willkommen, Stefan Kausen.
Ja, hallo. Hallo nochmal von meiner Seite.
Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, geht mir genauso. Ich freue mich über eure Initiative und dass wir ausführlich miteinander sprechen können.
Und wir haben einige Themen, über die wir miteinander sprechen wollen, aber zu Beginn vielleicht eine eher leichtere Einstiegsfrage. Wir haben jetzt auch noch nicht rausgefunden in der Recherche, ob und von welchem Verein du eigentlich selber Fan bist.
Ich antworte da mal diplomatisch, aber ich meine das ganz ernst. Ich habe die Berufskrankheit Journalist und das bedeutet, ich bin objektiv. Es gibt natürlich Prägungen im Leben, die liegen bei mir in der Verwurzelung in Aachen. Also von daher bin ich ein Schwarz-Gelber von Alemannia Aachen, auch wenn mein Heimatclub nur noch vierte Liga spielt. Aber da habe ich seit der Grundschulzeit über das Gymnasium meine ganze Jugend verbracht auf dem alten Aachener Tivoli und habe dann als Fußballreporter auch in der Aachener Region angefangen. Also das war mein erster Club und wenn ich sage Region, dann hatte ich auch früher nicht so viel mit dem VfB, sondern mit dem VfL Borussia Mönchengladbach zu tun. Aber dann irgendwann wurde ich Stadionsprecher bei Werder Bremen, ich war Stadionsprecher bei Borussia Dortmund und bin seit fast 20 Jahren beim WDR und damit auch unter dem Verbund der ARD. Und glaub mir, ich bin mittlerweile echt ein objektiver Analyst des Fußballs geworden.
Und genau das ist auch der Grund, warum wir heute mit dir sprechen wollen. Natürlich sprechen wir über den VfB ein bisschen, wollen aber dann tatsächlich das Ganze auch ein bisschen größer machen und mal über Sportberichterstattung und auch den Sportjournalismus per se sprechen, wie er in der Vergangenheit war, wie sich der gerade auch wandelt. Und würden ganz gerne dann auch noch mal ein bisschen drauf schauen, wie denn Sport und vielleicht auch im Speziellen der Fußball Teil der gesellschaftlichen Entwicklung ist oder diese widerspiegelt oder auch vielleicht beeinflussen kann.
Ja, sehr gerne. Klingt alles sehr spannend.
Und anfangen wollen wir dann mit einem kleinen Blick auf den VfB. Stefan, jetzt wissen wir natürlich erstmal nicht, ob du denn die zweite Liga per se überhaupt verfolgst.
Ja, doch, klar. Na klar. Also das wäre schon ziemlich elitär und abgehoben, wenn ich mich jetzt nur noch mit Bundesliga und Champions League beschäftigen würde. Nein, nein, im Gegenteil. Also zweite Liga ist wichtig, da sind viele spannende Clubs dabei.
Und der VfB steht dann jetzt nach 9 Spieltagen, bevor es am Wochenende, am Sonntag genauer gesagt, gegen Kiel weitergeht, mit 20 Punkten punktgleich zum HSV auf Platz 2. Hast du dann so ein bisschen auch die Spiele des VfB verfolgt?
Ja, zum Teil. Also ich muss sagen, auch wenn ich mich damit jetzt nicht unbedingt beliebt mache, Fußball ist so ein Produkt geworden, mit dem man fast erschlagen wird im Alltäglichen. Und ich habe mir abgewöhnt, jedes Spiel zu schauen. Was ich natürlich mir nicht abgewöhnt habe, ist die Zusammenfassungen zu schauen und einzuordnen, wieso die Tendenzen der einzelnen Mannschaften sind. Und das, was der VfB bisher gemacht hat nach der Abstiegssaison, macht doch einen guten Eindruck. Und oben dabei zu sein mit dem HSV und Arminia Bielefeld, das finde ich, ist zur jetzigen Phase der Saison alles voll in Ordnung.
Die ja dann tatsächlich ironischerweise am Montag auch noch gegeneinander spielen werden. Das heißt, mit einem Sieg gegen Kiel könnte man auf jeden Fall einen guten Schritt machen. Es gibt immer wieder diese Aussagen und ich glaube, die Aussagen treffen dann viele über die in Anführungszeichen eigene Liga, dass es die stärkste der Welt sei. Jetzt gibt es auch manche, die behaupten, es sei die stärkste zweite Liga der Welt. Ungeachtet dessen, dass du wahrscheinlich nicht so viele Zweitligen aktiv verfolgst, wie schätzt du denn die Qualität der Liga generell ein?
Also prinzipiell ist die deutsche zweite Liga mit Sicherheit auf einem Niveau, das in anderen Ländern schwer anzutreffen ist für eine zweite Liga. Also wenn man sich jetzt Ligen anschaut wie Holland oder Belgien, ich lebe ja in Aachen an der Grenze zu diesen beiden Staaten im Herzen Europas, da muss man sagen, die Hälfte dieser Ligen hat eher Zweitliganiveau von uns. Also und dann rede ich bei denen von den Top-Ligen oder auch in der Schweiz oder in Österreich. Da sind einige Mannschaften, die dort in der ersten Liga spielen, die bei uns in die zweite Liga gehören würden. Von daher, wenn man einfach so große Clubs sieht wie den VfB, wie den HSV oder Hannover 96 oder den ersten FC Nürnberg, das hat ja schon Erstliganiveau von der gesamten Struktur, von der Herangehensweise. Dann ist die deutsche zweite Liga schon sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch finanziell sehr seriös aufgestellt. Aber beim Stichwort seriös, ich bin da kein großer Freund davon, immer zu behaupten, ja, das ist jetzt die beste zweite Liga aller Zeiten oder wie nach der WM in Brasilien, als wir Weltmeister wurden und 2013 die Champions League in London im Finale zwischen Bayern und Dortmund ausgespielt wurde, als danach alle sagten, ja, jetzt haben wir aber die beste Liga der Welt in Deutschland. Davor kann ich nur warnen, wenn man England sieht, wenn man Spanien sieht, die Italiener werden wieder stärker, dann sind wir sehr weit davon entfernt, die beste Liga der Welt zu haben. Ich sage aber bewusst, wir haben wohl die seriöseste Liga der Welt, also sowohl erste als auch zweite Liga.
Das stimmt, ja. Also was Strukturen und so weiter angeht, liest und hört man da aus anderen Ligen deutlich haarsträubendere Dinge, als man es von uns gewohnt ist. So, das Thema Struktur ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung. Wenn wir nochmal den Blick auf den VfB richten, jetzt haben wir ja nach dem Abstieg einige Veränderungen gehabt, unter anderem haben wir gerade keinen hauptamtlichen Präsidenten und wir haben jetzt ganz neu auch in der AG, in der ausgegliederten AG eine Veränderung, weil Thomas Hitzesberger jetzt zum Vorstandsvorsitzenden befördert wurde und das Amt in Personalunion mit dem Sportvorstand macht. Kennst du den Thomas Hitzesberger? Kannst du ihn einschätzen?
Also ich habe im Rahmen der ARD, wenn ich fürs Radio unterwegs bin und Thomas war als ARD-Fernsehexperte in den Stadien, habe ich immer einen sehr positiven Eindruck von ihm gehabt im Sinne von bescheiden, freundlich, sympathisch, zurückhaltend, aber gleichzeitig auch selbstbewusst. Also diese Balance von Charaktereigenschaften, die hat mir sehr gut gefallen. Ich nehme noch eine dazu. Er hat mit Sicherheit in seinem Leben an der einen oder anderen Stelle besonderen Mut bewiesen. Ich brauche das nicht im Einzelnen zu thematisieren. Er war auf dem Platz ein absoluter Leader-Typ. Nicht umsonst schwärmt man in England immer noch von Hits the Hammer. Und ich fand ihn im zentralen Mittelfeld einen Motor. Und diesen Begriff würde ich gerne auf den VfB münzen. Ich glaube, dass Thomas Hitzlsperger, wenn er gut beraten wird von Freunden und Kollegen, der richtige Motor für den VfB sein kann. Allerdings haben wir natürlich in den letzten Jahren in Stuttgart erlebt, dass es auch gefährlich sein kann, wenn eine Person zu viel Macht auf sich vereint. Und damit meine ich den Kollegen, der vor Thomas Hitzlsperger in einer Position war, wo ihm wenige Leute kompetent reingeredet haben, beziehungsweise er wollte sich nicht reinreden lassen, war dann der allein Entscheidende und das halt nicht zum Vorteil des VfB.
Das ist tatsächlich ordentlich schiefgegangen, das stimmt.
Die Stelle des Vorstandsvorsitzenden war ja, mein Anführungszeichen gesagt, schon länger in der Form ausgeschrieben. Es gab ja immer wieder Personen, von denen man seitens der Presse erfahren hat, dass sie Interesse bekundet haben, die dann in der Form auch Abstand davon genommen haben. Thomas Hitzlsperger wird ja jetzt die Ressorts Sport, Unternehmensstrategie und Kommunikation verantworten. Hast du trotz alledem eventuell auch das Gefühl, dass das vielleicht alles, wenn man sich dann auch mal so seinen Karriereweg anschaut, etwas zu schnell geht?
Das finde ich ist eine sehr berechtigte Frage. Es hilft eigentlich im Leben selten, wenn man eine Person in die Position des Heilsbringers drängt. Ich glaube, Thomas Hitzlsperger, ohne jetzt nah genug dran zu sein, aber so habe ich das öffentlich wahrgenommen, hat sich jetzt nicht von Hause aus in all diese Ämter und Positionen mit sehr großen Kompetenzen gedrängt, sondern er ist peu à peu über die letzten 1,5 Jahre dort hineingewachsen und ist dann von der Bedeutung für den VfB immer größer geworden. Und ich glaube, darin steckt schon eine Gefahr, wenn man zu viele Kompetenzen auf einmal erfüllen soll, die man vielleicht im Leben gar nicht erlernen konnte. Weil der Thomas ist ja noch nicht so alt und hat auch noch nicht so viel Lebenserfahrung. Ich vergleiche ihn jetzt zum Beispiel mal mit einem Oliver Kahn, der in München demnächst eine große Rolle spielen wird, aus meiner Sicht auch zu Recht, weil er als Weltmann um die 50 halt dann doch ein gefühltes Jahrzehnt mehr Erfahrung hat als ein Thomas Hitzlsperger in seinem Leben. Der hat eine tolle Profikarriere gemacht, hat sich danach in den Medien weitergebildet und so. Aber eines meiner größten Lebensmottos war immer Learning by Doing. Und Learning by Doing setzt sich eigentlich daraus zusammen, Learning by Looking, Learning by Listening bedeutet, man kupfert das ein oder andere von Leuten ab, die man vielleicht als Vorbilder sieht und gleichzeitig heißt aber Learning by Doing auch in totalen Drucksituationen das theoretisch Gelernte oder Abgeschaute umsetzen zu können. Und ich glaube, das muss sich dann erst noch zeigen, ob Thomas Hitzlsperger das Format hat, diese Hoffnungen, die man in ihn setzt, dann auch alle zu erfüllen.
Also er hat ja bei der Pressekonferenz, wo dies verkündet wurde, wurde er auch drauf angesprochen und es war wohl auch vorher im Verein schon Thema, dass er ja auch Lücken hat, allein Wissenslücken von Themen, die in der Vergangenheit so noch nicht bearbeitet hat, außerhalb des Sports, denke ich mal, vor allem. Da hat er zumindest auf mich schon relativ glaubwürdig den Eindruck gemacht, dass er da A, sehr motiviert ist, dazu zu lernen und aber das auch von seiner Persönlichkeit her ja mitbringt, diesen Hunger zu haben.
Mit Sicherheit.
Von daher würde er da sicherlich einiges ausgleichen können, aber ich gebe dir recht, ein paar Dinge, die kann man halt nicht aus dem Buch lernen, ja, die muss man halt erlebt haben, miterlebt haben vielleicht auch, um das für sich dann ja, umwandeln zu können in auch in Kompetenzen.
Genau.
Dann kann man von unserer Stelle dann auf dem Weg auch nur herzlichen Glückwunsch zur Beförderung sagen und ein glückliches Händchen und alles, alles Gute für die aufkommenden und bevorstehenden Aufgaben.
Ja, davon gibt es ja noch viele, wenn ich da nochmal unterbrechen darf.
Ja.
Es gibt für mich Riesenbaustellen beim VfB und ihr habt schon angesprochen, der Präsident wird noch gesucht und dann ja im November hoffentlich auch gefunden. Was für mich wichtig ist, weil der Fußball ist immer noch im Kern Sport. Wir reden aber bestimmt auch noch über die finanziellen Zusammenhänge etc. Aber dass er im Sport mit Sven Mislintat jemanden an der Seite hat, der bewiesen hat, dass er Talente erkennt in seiner Dortmunder Zeit, und dass er einen Club vom Spielerischen her, vom Potenzial besser machen kann. Ich war damals sehr, sehr eng bei Borussia Dortmund, erinnere mich an Lukas Barrios, an Robert Lewandowski, an einen Aubameyang, an einen Pulisic, Kagawa, Dembele und. Das sind ja alles Raketen geworden, die für kleines Geld gekauft wurden und mehrheitlich für sehr großes Geld verkauft wurden. Und das ist part of the deal, wenn man so will, im Profifußball. Und ich glaube, da bringen Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat durch ihre große Erfahrung in der Bundesliga, aber auch in der Premier League, ein echtes Fund ein.
Du gibst uns ja schon die perfekte Überleitung, oh. Stefan. Das läuft ja wie geschnürt. Also Ron hat ja Sven Mislintat im Rahmen einer Veranstaltung diese Woche beim Dunkelroten Stammtisch getroffen.
Genau, das stimmt, ja.
Und kannst gerne erzählen auch noch, welche Eindrücke du von ihm hattest und von dem Gespräch mit ihm hattest.
Genau, das war ja eine Veranstaltung, der Dunkelrote Tisch. Da gab es mehrere von, dieser war jetzt in Stuttgart und da war er dann auch da, hat erst kurz ein bisschen was zur sportlichen Situation erzählt, hat sich auch nochmal sehr klar zur zweiten Mannschaft positioniert. Das war ja unter seinem Vorgänger auch eher das ungeliebte Kind und saß dann irgendwann auch bei uns am Tisch. Und hat dann da einiges erzählt über die unterschiedlichsten Themen. Auf jeden Fall muss man aber sagen, er ist extremst sympathisch, sehr, sehr zugänglich, sehr locker. Man kommt total leicht mit ihm ins Gespräch. Und man merkt aber auch, dass er einfach wahnsinnig kompetent ist, wenn er da neben einem sitzt und dann darüber erzählt, wie man am besten Spiele schaut oder worauf es bei der Mannschaftszusammenstellung ankommt und so weiter. Also der hat da nicht nur die Erfahrung, wie du auch gesagt hast, Stefan, sondern ja auch, da sind wir wieder bei dem Gespür, was er da einfach mitbringt.
Ja, mit Sicherheit. Also ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Sven Mislintat in seiner Zeit bei Borussia Dortmund mit der entscheidende Mann für den Wiederaufstieg, also jetzt nicht sportlich falsch verstehen, ihr Stuttgarter, Dortmund war schon immer noch im Mittelfeld der Bundesliga, aber dann so nach ganz vorne durchzustechen unter Kloppo und Co. mit Zorc und Watzke, da war der Mislintat der Perlentaucher, der quasi diese leuchtenden Perlen aus den Tiefen der französischen Liga geholt hat, zum
gefährliches
Beispiel.
Wort, Stefan, sehr gefährliches Wort, Perlentaucher noch zu verwenden.
Ist das so?
Ja, sich der Herr Reschke geschmückt oder wurde geschmückt, sagen wir mal so.
Das Wort ist gebrandmarkt, doch.
Okay.
Mislintat ist das Diamantenauge.
Wir machen ein Diamantenauge draus, sehr gerne. Also mit dieser Vergangenheit des Perlentauchers möchte ich jetzt doch nicht assoziiert werden. Also sagen wir es mal so, der erkennt unter Hunderten oder Tausenden Sandkörnern den kleinen leuchtenden Diamanten. Und davon gibt es natürlich einige, immer im Leben, aber gerade auch im Profifußball. Das Entscheidende ist, ein Diamant muss unter maximalem Druck standhalten. beziehungsweise so wird er erst zum Diamanten. Und da ist der Sven Mislintat derjenige, der für ganz wenig Geld sehr viele No-Names geholt hat in Dortmund, die dann richtig gestrahlt haben, diese Brillanten, will ich fast sagen. Diamanten, Brillanten. Ich wünsche dem VfB, dass ein bisschen was von dem Licht abstrahlt und dann läuft der Ball in die richtige Richtung.
Das hoffen wir natürlich alle auch sehr. Wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten, so ein bisschen den Blick von außen, den du auf den VfB hast, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, wie du ihn wahrnimmst. Für was steht denn der VfB aktuell für dich?
Oh, das ist eine ganz leicht ausgesprochene Frage, die aber sehr komplex ist. Also ich finde, der VfB ist natürlich die Nummer 1 der Strahlkraft in der Region. Ich weiß, nicht weit von Stuttgart entfernt ist Hoffenheim, aber im Vergleich zur Tradition des VfB ist da nicht viel. Nicht weit entfernt ist ein Traditionsklub wie der KSC, aber der KSC, sorry ihr Karlsruher, ist eher ein Zweitliga-Club, seitdem die Zeiten von Winnie Schäfer vorbei sind.
Ich glaube auch, dass uns kein Karlsruher hört.
Ja, ist leider so. Man muss ja auch zur gefühlten Wahrheit stehen. Und zwischendurch dritte Liga, also das ist nun sehr weit weg von den Ambitionen und auch von den Fähigkeiten eines VfB Stuttgart. Von daher, in der Region ist der VfB der Leuchtturm und alleine auch schon wegen dieser wirtschaftlichen Power im Umfeld. Also wenn du Daimler, Porsche und Bosch etc. an diesem Standort hast, dann musst du eigentlich eine vernünftige Performance hinkriegen, dann musst du die PS auf die Straße bringen. Das hat der VfB in den letzten Jahren nicht mehr geschafft und die Frage muss man stellen, warum? Waren mit Sicherheit einige sehr unglückliche Personalentscheidungen. Wir haben eben schon eine erwähnt, aber auch die Trainergeschichten haben mir nicht gut gefallen. Wieso wird ein Taifun Korkut entlassen nach einer Mega-Rückrunde, darf dann, ich sag mal, noch nicht mal ein Quartal in der nächsten Saison spielen, nur weil die Ambitionen zu hoch formuliert wurden und dann wird er durch ein Weinzierl ersetzt. Und der kriegt die Kurve überhaupt nicht. Also das als Beispiel für personelle Dinge. Und damit komme ich zurück zur Beantwortung, welche Rolle spielt Stuttgart auch in meiner Wahrnehmung. Stuttgart ist eine der Top-10-Städte in Deutschland. Klar, die größten sind Berlin, Hamburg, München, Köln, in der Wahrnehmung Frankfurt und, aber eben auch Stuttgart. Und in der Relation dieser Einwohnerzahl, ökonomischen Potenz, Fußballtradition ist das, was der VfB zuletzt geleistet hat, viel zu wenig. Auf der anderen Seite hat er immer noch etwas, worum ihn viele Clubs wirklich beneiden müssen, und das ist die Mega-Fanbasis.
Da können wir nicht widersprechen, das stimmt.
Also die Cannstatter Kurve, ist deutschlandweit berühmt für den Support, für die Power, die aus der Kurve kommt. Und ein Stadion, was mir auch sehr gut gefällt seit der Modernisierung, was so laut ist, ist der berühmte 12. Mann. Und ich kann allen VfB-Fans nur empfehlen, nach vielen kritischen Jahren, guckt nach vorne, hakt euch ein, umarmt euch und think positive. Ich finde irgendwie in den letzten Jahren hört man viel zu oft den Ruf, wir wollen euch kämpfen sehen. Das ist so eine Attitüde der Fußballfans, aber auch vieler Eventfans, die meinen, sie hätten sich ein Ticket gekauft und hätten damit Anspruch auf ein Unterhaltungsevent und eine Top-Leistung. Als ich jung war, was schon ein paar Jahrzehnte leider her ist, Da haben wir eher in der Fankurve gerufen, nicht wir wollen euch kämpfen sehen, sondern in meiner Zeit damals Gladbach kämpfen. Ja? Oder kämpfen, Stuttgart kämpfen. Das wäre es. Nicht wir wollen euch kämpfen sehen, sondern kämpfen, Stuttgart kämpfen. Da ist der 12. Mann eher aktiv als passiv. Und das wäre doch super.
Das ist tatsächlich ein Punkt, der, den wir auch mitunter diskutieren so ein bisschen. Es gibt ja dieses unsägliche Wort vom schwierigen Umfeld, was auch immer wieder in Richtung des VfBs verwendet wird. Und wo man jetzt zum Beispiel nach dem letzten Spiel gegen BN Wiesbaden, das ja verloren ging nach einer unterirdischen ersten Halbzeit, ja, und einer dafür umso besseren zweiten Halbzeit, die halt leider keine Tore mehr gebracht hat. Ja, da wurde im Stadion gepfiffen, es wurde geschimpft und gebruddelt, wie es so schön heißt im Schwäbischen. Trotzdem ist die Mannschaft von der Kurve nach dem Spiel mit Applaus verabschiedet worden. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Spannungsfeld, in dem wir uns beim VfB immer wieder befinden. Und sicherlich, das ist die allerunterste Küchenpsychologie, aber wenn ich trotz einer schlechten Leistung, und ich weiß ja, dass es schlecht war, oder das Ergebnis zumindest nicht zufriedenstellend war, positiv verabschiedet werde, gibt es der Mannschaft natürlich mehr, als wenn dann bei jedem Rückpass zum Torwart, der nun mal zum Spiel vom Tim Walter dazugehört, gepfiffen wird.
Total.
Was aber auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass sich vielleicht recht wenige dann auch mit dem Fußball von Tim Walter per se befassen. Die Diskussion kommt ja dann auch immer wieder tatsächlich auf, ja, weil man jetzt nicht genau weiß, wie viel davon soll Teil der Taktik, soll Bestandteil der Taktik sein und wie viel ist einfach, ich kann mich aus dieser Situation heraus nicht anders lösen. Das ist... Also ich meine, im STR-Podcast wurde das ja tatsächlich sehr oft besprochen. Wir reden ja per se jetzt nicht zwangsläufig immer über die letzten Spieltage oder über den Fußball generell. Aber das ist tatsächlich so etwas, was in der letzten Zeit dann auch aufgefallen ist.
Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Aspekt. Denn auch wenn wir jetzt hoffentlich auf brauchbarem Niveau philosophieren über die Zusammenhänge, keiner von uns ist bei den Mannschaftsbesprechungen dabei. Keiner ist von uns bei den Trainingsansprachen dabei und dementsprechend kann auch keiner von uns die Rolle und Aufgabe der einzelnen Spieler im Detail beurteilen. Manchmal, ich kann mich daran erinnern, ich habe selber Verbandsliga gespielt, das war damals vierte, fünfte Liga und dann kriegtest du schon mal eine Aufgabe seitens des Trainers zugewiesen, die sah dann nach außen hin irgendwie unattraktiv aus. Die Leute riefen, jetzt schalte dich doch mal mehr in die Offensive mit ein. Wenn aber der Trainer die Idee für dich jetzt persönlich hatte, nee, du hältst als Libero den Laden hinten zusammen, du bist mein Organisationschef und ich will von dir nicht, dass du vorne in eine Schussposition kommst und du musst auch nicht den Top-Pass, den Steckpass eines Zehners à la Uwe Bein früher spielen, dann war das meine Aufgabe und dann haben vielleicht die Leute gedacht, naja, der Kausen, der war aber heute zurückhaltend oder der war nicht gut drauf. Also das muss man auch immer bedenken. Das gilt im Fußball für uns alle, ob wir Fans sind, ob wir Journalisten sind, Kritiker oder. Wir sind alle nicht bei den Trainingsbesprechungen und dann auch vor dem Spiel dabei. Also, aber mit der Fanunterstützung, das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Ich habe ein Beispiel erlebt, diese Saison. Da habe ich im ARD-Hörfunk das 0:4 von Gladbach, dem aktuellen Bundesliga-Tabellenführer, gegen den Wolfsberger AC aus Österreich kommentiert. Also Gladbach verliert 4:0 gegen eine Truppe aus Ostkärnten. Die haben weniger Einwohner in Wolfsberg, nämlich 25.000, als der Borussia-Park Plätze hat, nämlich doppelt so viel. Und dann gab es natürlich auch Pfiffe, aber am Ende ist etwas passiert, was ihr gerade angesprochen habt. Die Mannschaft ging in die Kurve, in dem Falle vor die Nordkurve in Gladbach, und kriegte Support von ein paar hundert Leuten. Nicht von ein paar Tausend, aber von ein paar Hundert. Was passiert? Gladbach verliert nicht mehr. Gladbach hat einen Tiefpunkt erlebt. Gladbach hat sich geschüttelt und steht jetzt im Moment sehr, sehr gut da. Also, ja, denken wir auch immer noch drüber nach. Auch die Fußballer, obwohl es viele sehr gut Verdienende oder auch Millionarios sind, sind auch nur Menschen mit einer entsprechenden Tagesform und das klappt halt nicht immer gleich gut.
Da hast du recht. Jetzt sind wir ja, um nochmal einen Schlenker zu machen, auch gerade, wir hatten es vorhin schon, auf der Suche nach einem Präsidenten. Es gibt ja einige Kandidaten, die gerade auf Herz und Nieren geprüft werden bei uns vom Vereinsbeirat. Dann wird es zwei Kandidaten geben am Ende dann. Bisher sind es nur Bewerber. Ich denke mal, da wirst du nicht so viel mitbekommen haben.
Einen, zum Teil schon.
Zum Teil schon. Okay. Was hast du mitbekommen?
Also ich habe mir zum Beispiel Bewerbungsvideos aller Kandidaten angeschaut, das aber schon vor 2-3 Wochen. Ich glaube, die Kollegen vom SWR hatten da quasi eine Fragerunde gestartet, wo dann die Herrschaften auf vorgegebene Antworten ein Statement abgegeben haben und das wurde dann so zusammengeschnitten. Das Ganze zog sich ja dann schon über eine Viertelstunde oder sowas in der Addition, sage ich jetzt mal. So konnte ich einen Eindruck der Kandidaten bekommen und das Wichtigste ist an der Stelle, ich fand alle seriös und glaube, dass da eine gute Auswahl besteht. Ich möchte mich aber nicht jetzt zu den Leuten äußern, die ich persönlich überhaupt nicht kenne. Ich kenne nur zwei, Guido Buchwald und Klaus Vogt.
Dann fangen wir vielleicht mal mit Klaus Vogt an, oder? Also, wenn du ein bisschen erzählst, was du meinst, was er für ein Typ ist. Es gibt ja auch dann noch eine Verbindung zwischen euch, durch den FC Playfair.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist auch eine Verbindung, die wollen wir gar nicht verheimlichen, sondern die kann man gerne stark machen, weil der FC Playfair, den der Klaus Vogt ja gegründet hat, dessen Präsident er ist, der setzt sich ja gerade für etwas ein, was ihr in der Vorstellung am Anfang auch über mich gesagt habt, dass ich mir quasi Gedanken ums Gestern und ums Heute mache, um das Morgen zu retten oder positiv zu gestalten. Und so ähnlich tickt der Klaus Vogt auch. Ich glaube, das ist im Kern die Idee des FC Playfair, nämlich zu schauen, dass sich der Fußball nicht zu sehr von der Basis entfernt, in der, ich sage es jetzt mal hart, neoliberalen Gesellschaft. Ja, also wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, das ist auch alles gut und schön, aber die Spaltung zwischen oben und unten, zwischen arm und reich, die darf nicht zu weit auseinandergehen und der Fußball darf seine Basis und seine Wurzeln nicht vergessen und dafür steht der Klaus Vogt, damit habe ich eigentlich jetzt schon ein Hauptcharakteristikum genannt. Für mich ist der Klaus ein Brückenbauer zwischen den Welten. Wenn ich das so im Stadion beobachte, wenn ich in Stuttgart bin, aber ist in jedem Bundesliga-Stadion so, die Welten trennen sich ja auch so ein bisschen zwischen Fankurve und VIP-Bereich. Und da ist gerade der Klaus ein Brückenbauer, wie ich finde, der fällt weder negativ auf, wenn er in der Kurve steht, noch wenn er im VIP-Bereich mit den Geschäftsleuten oder mit dem Vorstand redet, weil er einfach, ich sag mal, bescheiden ist und gleichzeitig selbstbewusst und das Selbstbewusste darf er auch haben, weil er ja nun auch ein erfolgreicher Unternehmer in der Region Stuttgart ist. Und ich war auch schon in seinem Unternehmen und da hat mich eins beeindruckt, das war die positive Arbeitsatmosphäre, so wie alle Mitarbeiter miteinander umgegangen sind und auch mit dem Chef. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass er da dieses Scharnier bildet und den Brückenbauer beim VfB darstellt.
Das klingt auf jeden Fall gut. Vielleicht können wir ihm den Ausschnitt für sein Bewerbungsvideo, falls es dann werden soll, dann mal zukommen lassen.
Oha, dann liegt die Latte hoch.
Ja, und um das noch abzurunden, die zweite Person, die du kennst, hast du ja gesagt, ist der Guido Buchwald. Was würdest du über ihn sagen?
Also kennen ist auch immer relativ, aber der Guido war ja auch in Aachen mal in der zweiten Liga als Trainer. Nach seiner Profikarriere, die ja dann auch nach Japan führte. Und ich habe den Guido Buchwald, ich bin Jahrgang 69, natürlich bei der WM 1990 als Diego geliebt, ne, der den Maradona ausgeschaltet hat und mit den Tugenden des deutschen Fußballs erfolgreich war. Da komme ich aber jetzt zu einer Einschränkung, was vielleicht die Befähigung fürs Präsidentenamt angeht. Nicht jeder Ex-Spieler ist automatisch auch ein guter Funktionär. Das kann natürlich top funktionieren. Dafür gibt es einige Beispiele, wie zum Beispiel bei Bayern München. Also man muss jetzt kein Bayern-Fan sein, der ich auch nicht bin, aber die Leistung über Jahrzehnte muss man schon anerkennen. Es gibt aber auch andere Clubs, bei mir in der Region, 1. FC Köln unter Wolfgang Overath, auch ein ehemaliger Weltmeister, würde ich sagen, hat nicht unbedingt geholfen, den Kultstatus zu untermauern für Overath, sondern er ist sehr angreifbar gewesen als Präsident. Oder ein Uwe Seeler in Hamburg, da würde ich eher sagen, da setzt man dann so ein Maskottchen in eine Position, der man rhetorisch oder auch unter anderen Aspekten vielleicht nicht immer gewachsen ist, gerade in Drucksituationen. Oder bei meinem Heimatverein Alemannia Aachen, ein Erik Meyer war ein grandioser Stürmer und Kapitän, hat im Pokal gegen Olli Kahn als Zweitligist entscheidende Tore gemacht und. Ist heute bei meinen Kollegen von Sky, finde ich, ein super Fußballanalyst. Er war aber damals, sorry Erik, falls du es jemals hörst, er war aber damals etwas überfordert, indem man ihm direkt, und das ist jetzt auch eine Parallele Richtung Thomas Hitzlsperger, obwohl Thomas besser vorgebildet ist, indem man dem Erik nach dem Profistatus als Spieler direkt die Verantwortung als Manager gegeben hat. Was ist passiert? Millionen wurden in den Sand gesetzt. Alemannia schmierte ab als ein Top-Zweitligist, der auch mal in der Bundesliga war zwischendurch, und wurde durchgereicht in die dritte Liga und spielt jetzt vierte Liga. Also aufpassen bei der Installation von Ex-Profis, die in diesen Umfeldern sich behaupten müssen, und leider ist da auch oft das berühmte Haifischbecken, und da wird man von allen Seiten angeknabbert, und da muss man schon ein PR-Profi und Diplomat sein, um sich aus den gewissen Situationen auch elegant wieder befreien zu können.
Da würde ich dir zustimmen. Dann wir müssen an der Stelle mal gespannt sein, wie der Vereinsbeirat es sieht und wie er die Bewerber einschätzt und ob eben dann jetzt in dem Fall Guido Buchwald zum Beispiel einer der Kandidaten dann sein wird, der dann nominiert ist für die Wahl.
Ja. Eine Anschlussfrage dazu: Glaubst du, wenn Guido Buchwald dann nominiert wird, dass es dann für einen möglichen zweiten, also klar für einen zweiten Kandidaten, auch schwer werden könnte?
Nee, glaube ich nicht.
Okay.
Also ich glaube, die Situation ist vollkommen offen, weil jeder VfB-Fan mit Herzblut oder jedes Vereinsmitglied sieht den Guido Buchwald aufgrund der Vergangenheit ähnlich positiv wie ich. Damit hat er ja erstmal einen emotionalen Bonus. Aber man muss auch rational an die Dinge rangehen. Und die anderen Kandidaten, die ich, wie gesagt, nur aus der Ferne beurteilen kann, mehrheitlich, die machen für mich schon alle einen kompetenten Eindruck auf den Feldern, in denen sie aktiv sind, sei es Wirtschaft oder Kommunalpolitik, wie auch immer. Und ich halte das für ein offenes Rennen. Aus fünf werden zwei, und bei zwei Kandidaten ist es 50-50. Das wird die entscheidende Frage sein. Folgst du eher deinem Bauchgefühl und setzt auf diese Karte Tradition? Wobei ich sagen würde, das macht man mit Thomas Hitzlsperger an den beiden anderen Stellen ja schon, oder setzt man mehr auf die Karte Rationalität, Kompetenz im wirtschaftlichen Bereich? Und die haben die anderen Kandidaten ja auf jeden Fall. Ich sagte eben, Klaus Vogt, den ich nun am besten kenne, der ist als Unternehmer höchst seriös erfolgreich. Und das ist vielleicht in der heutigen Zeit für einen Präsidenten die noch wichtigere Qualifikation.
Wir werden uns überraschen lassen. In 2 Monaten wissen wir mehr.
Ja.
Dann haben wir die außerordentliche Mitgliederversammlung hinter uns und dann auch einen neuen Präsidenten.
Stefan, jetzt bist du ja nicht nur zu Gast, um über den VfB zu reden. Wir haben dich natürlich auch eingeladen, um ein wenig über den Sportjournalismus zu reden und ein wenig auch über deine Arbeit. Tut mir leid, wenn wir vielleicht jetzt mal mit recht naiven Fragen gleich um die Ecke kommen. Du selber, das haben wir durch Recherche erfahren, hast ja Geschichte, internationale Zusammenarbeit und Politologie studiert.
Ja.
Wie kommt man denn dann zum Journalismus und würdest du sagen, dass man vielleicht sogar ein Journalismusstudium in der Form gar nicht braucht?
Ja, das ist eine super Frage, die mir sehr oft an der Hochschule begegnet, weil ich habe 2010 nach der WM in Südafrika eine Professur in Köln angenommen für Journalistik und jetzt wird es spannend, für Sportjournalistik, aber auch Politikjournalismus. Und damit habe ich im Endeffekt meine beiden Lebenswege, die ich immer parallel verfolgt habe, kombiniert. Um deine Frage direkt am Anfang zu beantworten, nein, in der heutigen Zeit muss man quasi Journalismus studieren. Man muss sich für einen Journalistikstudiengang entscheiden, wenn man richtig gute Chancen haben will, in dieses Berufsfeld reinzukommen. Das war früher, als ich jung war, aber noch anders. Und wir haben über gestern, heute und morgen schon mal nachgedacht. Nochmal weiter zurückgedacht. Vorgestern brauchte man noch nicht mal Abitur, um Journalist zu werden. Vergiss es heute. Ich sage leider, weil in unserer Gesellschaft wird auf formelle Abschlüsse ganz viel Wert gelegt. Jetzt habe ich ja selber auch ein paar gemacht. Ich habe Abi gemacht, habe damals noch Magister studiert, habe dann promoviert, ihr sagtet das eben, zu Südafrika. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Ich habe eben parallel über Learning by Doing, wie ich es eben mal angesprochen habe, den Sportjournalismus mir selber beigebracht. Und ich habe an meinem 18. Geburtstag meinen ersten Artikel in einer Aachener Zeitung gehabt über ein B-Jugendspiel. Und da hatte ich noch nicht mal Abitur und habe angefangen als Sportjournalist zu arbeiten. Erst bei der Zeitung, dann beim Radio. Ich habe viel fotografiert, war dann irgendwann beim Fernsehen und bin halt heute an meinem Ziel, was den Sportjournalismus angeht, angekommen, nämlich samstags nachmittags in der ARD-Bundesliga-Konferenz oder internationalen Fußball zu kommentieren. Meine nächsten Spiele sind zum Beispiel Dortmund bei Inter Mailand. Ja, davon habe ich als Kind nur geträumt. Oder halt Bundesliga samstags nachmittags. Was ich sagen will, beide Wege gehen. Und so ähnlich wie Miroslav Klose das in seiner Biografie und auch jetzt in Interviews erzählt hat, es kommt auf die richtige Einstellung an. Und ich habe damals halt für mich den Weg gewählt, ich mache Sportjournalismus auf dem Wege Learning by Doing, das ist heute aber viel schwerer als damals, und versuche mir das beizubringen übers Studium, was ich für das Wichtigste für einen Journalisten halte, nämlich gute Allgemeinbildung. Und damit in der Lage sein, kritische Dinge zu erfragen, zu durchleuchten, zu analysieren. Und das habe ich halt über die Studiengänge Politik, Geschichte und internationale Zusammenarbeit gemacht.
Ja, das Thema Allgemeinbildung schadet ja nie, aber insbesondere, ja, wenn man so exponiert ist als Journalist zum Beispiel, kommt einem das sicherlich sehr zu Pass. Wie läuft denn bei dir so die Vorbereitung auf ein Spiel zum Beispiel statt?
Ja, ich bin zum Beispiel heute bei mir im Büro und beginne mit den Vorbereitungen auf den Samstagnachmittag. Ich mache am Samstag Fortuna Düsseldorf gegen Mainz 05 und da muss ich mich halt stundenlang darauf vorbereiten, wenn ich das Ganze seriös angehen will, weil die Moderatoren vom SWR fragen mich Dinge über die Mainzer, die habe ich jetzt zuletzt auch in Paderborn gesehen, von daher kenne ich die schon ein bisschen. Ich meine, ich kenne die über die Jahre natürlich sehr gut grundsätzlich, um bei dem Beispiel zu bleiben. Für mich war klar, für Mainz wird die Saison total schwer, wenn die ohne Jebamin im zentralen Mittelfeld anfangen. Ja, der Topmann ist nicht mehr da und dann verletzt sich der zweite Topmann, Mateta, und dann ist Mainz nur noch die Hälfte wert und dann müssen die anderen das kompensieren. Dann kriegt auch noch ein Sandro Schwarz die erste gelb-rote Karte der Trainerhistorie in der Bundesliga. Dann wird auf einmal das Eis dünn. Apropos, auf der anderen Seite Fortuna Düsseldorf, letztes Jahr überragend. Und übrigens, ihr Stuttgarter, da seht ihr, was man mit wenig Kohle erreichen kann.
Und mit Spielern aus Stuttgart?
Ja, ja, natürlich, kommt noch hinzu. Danke dafür, genau. Aber wenig Kohle, wenig Bundesliga-Erfahrung, aber den richtigen Trainer am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Bums, Stuttgart steigt ab und Düsseldorf bleibt locker drin. Aber das war letztes Jahr. Und dieses Jahr muss ich mir angucken, was ist bei Fortuna Düsseldorf anders? Ja, da kann man direkt sehen, da sind zwei Top-Stürmer nicht mehr da. Und also Benito Rahman geht zu Schalke und Lücke Bacchio geht zu Hertha. Das sind für solche Clubs dann zwar Einnahmequellen, aber auch entscheidende Abgänge. Und dann ist immer die Frage, wie kriegen die das kompensiert? Und dann sind die Dinge für mich also eine Kombination aus Grundsatzanalyse dieser Clubs und total spieltagsbezogene Vorbereitung. Und das mache ich gerade, wie gesagt, für Samstagsspiel Fortuna Düsseldorf gegen Mainz 05. So viel zur Frage, womit bist du gerade beschäftigt, was machst du, wie bereitest du dich vor?
Also ist dann eben neben dem diesen Grundsatzinformationen auch relativ viel Zahlenwerk dann mit dabei, denke ich mal.
Absolut. Ja. Also ich blätter hier mal gerade in den Unterlagen. Also das ist ja alles nicht abgesprochen. Aber was eben aus meinem Drucker rausschwirrte, als ihr mich angerufen habt. Zum Beispiel kriege ich hier eine Vorlage aus unserem Hause Sportschau und Co., weil wir kriegen da Unterlagen als Bundesliga-Reporter, sowohl die Fernsehkollegen als auch die Radiokollegen, was so die wichtigsten Statistiken angeht. Ne? Und da lese ich zum Beispiel für Fortuna Düsseldorf erneute Herbstdepression, Fragezeichen. Düsseldorf gewann keines der letzten 6 Bundesligaspiele. Ein Remis, 5 Niederlagen. Tja, länger ohne Sieg blieben die Fortunen zuletzt vor einem Jahr, ebenfalls im Herbst. So, ist jetzt noch eine relativ normale Info. Aber letzter Sieg gegen Mainz vor über 21 Jahren, wettbewerbsübergreifend. So, dann weiß ich, es gibt irgendwie ein paar Statistiken, die lassen den Düsseldorfern, wenn die auch kennen, ein bisschen die Knie schlottern und lassen die Mainzer nach dem Sieg in Paderborn da eher cool auflaufen. Davon habe ich, wenn ich das möchte, wirklich Dutzende Seiten an Material. Da kann ich dir aber auch erzählen, wie oft hat der Quaison schon gegen Düsseldorf gespielt und wie viele Tore hat er geschossen? Oder ein Brosinski mit all seiner Bundesliga-Erfahrung. Oder bei den Düsseldorfern, hat Ruven Hennings schon mal gegen Mainz 05 gespielt und wenn ja, hat er getroffen? Und. Das sind so Sachen, die hau ich mir dann für diese Spiele ins Kurzzeitgedächtnis und dann hoffe ich, dass das on air im Radio halbwegs kompetent klingt, ne?
Schaust du denn als Vorbereitung dann auch, wenn du Spiele nicht live moderiert hast, in der Vorbereitung selber nochmal von den Mannschaften an?
Das ist wiederum eine sehr gute Frage und ich habe am Anfang ja schon mal gesagt, ich finde, man läuft auch schon mal Gefahr, den Fußball inflationär zu gucken. Und was ich immer mache, ist alle Zusammenfassungen gucken, also mein Wochenende, Samstag, Sonntag, aber auch Montagabend noch, ist Zusammenfassungen der Spiele gucken, auch die Analysen der Experten. Und dann schenke ich mir eine 90-Minuten-Analyse, das sollen die Trainer machen, der jeweiligen Gegnerclubs, brauche ich nicht so sehr, aber ich muss schon vorher die Spiele gesehen haben, wie sind Tore gefallen, wer waren da die herausragenden Akteure. Also ist zumindest mein Ansatz als Sportjournalist, mit einem guten Gewissen ins Stadion zu fahren und dann schaue ich mir auch noch die Vorberichte an, ob bei den Kollegen von Sky oder auch von den Printjournalisten, so dass ich mich ernsthaft, sage ich jetzt mal in der Addition, bestimmt einen Tag auf so ein Spiel vorbereite. Ja, also wenn man damit sein Geld verdient und ins Rampenlicht ein bisschen der Öffentlichkeit geht, weil wenn wir samstags nachmittags unsere Bundesliga-Konferenz haben in der ARD, ihr kennt das ja vom Radio hören, hoffentlich noch, dann sind natürlich Millionen Leute on air mit dabei. Und wenn du dann ein Dilettant bist, der keine Ahnung von der Materie hat, dann kann das natürlich auf Jahre nicht gut gehen.
Das kann ich mir vorstellen. Also ist es, was die Vorbereitung angeht, dann, so würde ich es jetzt interpretieren, auch gar kein Unterschied, ob du Radio machst oder irgendwo im Fernsehen was kommentierst.
Pass auf, ich glaube, es gibt schon einen Unterschied und da zitiere ich jetzt mal jemanden, soll ich den Namen sagen? Okay, er fängt mit Tom an und hört mit Bartels auf, der ein sehr lieber Kollege von mir ist und der ja auch beim SWR in Stuttgart viel unterwegs ist und so. Und wir haben uns halt schon oft getroffen in den Stadien, wir verstehen uns sehr gut und der hat zu mir schon mal so gesagt, hör mal, den wirklichen schwersten Job in unserem Metier, den macht ihr Radioleute, weil ihr müsst genauso vorbereitet sein wie wir Fernsehleute, aber bei uns können wir schon mal die Bilder sprechen lassen, bei euch nicht. Weißt du, im Radio muss man jede Sekunde reden und die Dinge bebildern und so schildern, dass der Hörer irgendwie einen Clou davon hat, wie läuft das Spiel, was sind da die Highlights. Der muss quasi einen Spielfilm vor Augen kriegen, aber nur durch die Worte des Kommentatoren. Und ich glaube, von der Vorbereitung her schenken wir uns da nicht viel. Also die Fernsehkollegen werden sich genauso darauf vorbereiten wie wir im Radio. Aber unser Job ist quasi, Bilder im Kopf zu kreieren, so eine Art von Kopfkino, im Idealfall noch mit Gänsehaut-Momenten. Und das ist dieser Balanceakt, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt total viele Infos im Kopf hat und man würde versuchen, auf Schweinchen schlau im Radio zu machen. Ja, hallo Herr Lehrer, ich weiß besonders viel, ich nenne jetzt mal alle Statistiken und zeig hier mal, wie gut ich mich vorbereitet habe. Ja, dann kann ja der Spaßfaktor eigentlich nur zu kurz kommen. Und Radio muss halt die Mischung sein. Der Typ da im Radio, der muss kompetent klingen, der muss aber auch Spaß machen, der muss emotional sein. Und das ist, ich sag mal so, die besondere Herausforderung, die Challenge, die ich an diesem Job so liebe.
Das kann ich mir vorstellen. Also bei den TV-Kollegen kommt es ja wahrscheinlich auch darauf an, empfinde ich zumindest, den richtigen Moment zu finden, mal nichts zu sagen.
Absolut.
Und das kann sich natürlich, könnt ihr euch im Radio gar nicht leisten, das ist klar.
Aber wie schwer fällt es dir denn, wenn du jetzt so ein recht langweiliges Spiel vor dir hast, recht ereignislos, wie schwer fällt es dir denn da eigentlich dann ständig am Ball zu bleiben und den Leuten zu erzählen, was passiert, auch wenn es jetzt der x-te Zweikampf ist, der geschehen ist und das Spiel fernab von beiden Strafräumen dann stattfindet?
Ja, damit sprichst du eigentlich den Worst Case an für einen Radiokommentator. Aber genau für die Situation braucht man die intensive Vorbereitung. Weil es ziemlich einfach, ein geiles Spiel, wo es rauf und runter geht, mit super Toren zu kommentieren. Also ich gebe euch mal ein Beispiel oder zwei. Ich hatte letztes Jahr das für mich mit Abstand beste Fußballspiel über Jahre in Deutschland. In der Hinrunde im Herbst letztes Jahr Dortmund gegen Bayern, das 18:30 Topspiel. Und das war auch ein mega Top-Spiel. Dortmund gewinnt 3-2. Lewandowski macht auf Pass Kimmich mit der Hacke noch das vermeintliche 3-3 in der Schlussphase. Und da flippt natürlich nicht nur ein Stadion aus, sondern ich als Reporter auch. Das ist total easy going. Oder ich hatte, klingt jetzt alles Dortmund-lastig, aber ich hatte Dortmund bei dem 3-4 in Liverpool. Ne, Kloppo kriegt mit seinem neuen Club Liverpool ausgerechnet seinen alten, nämlich BVB, an der Anfield Road zugelost. Und Dortmund führt dann 3-1 und am Ende gewinnt Liverpool 4-3. Ja, da brauche ich keine Vorbereitung, da brauche ich nur Emotionalität, da muss es knallen. Und bei deiner Frage, bei einem schlechten 0-0 ohne Torchancen, wenn ich es da genauso knallen lassen würde, dann würden die Leute ja sagen, der ist ja bescheuert, der Typ ist ja total überdreht, nimmt den bloß vom Sender. Und bei dem 0-0 ohne viel Action, da muss ich halt besonders kompetent analytisch rüberkommen.
Mhm. Wobei mir da jetzt ein paar Leute einfallen aus der Fernsehbranche, die denen es manchmal vielleicht ein bisschen schwerer fällt, so diese Verhältnismäßigkeit auch zu bewahren und nicht alles sehr, sehr sensationslastig tatsächlich zu kommentieren.
Ja. Ja, die Balance ist schon schwierig. Aber ich bin von Hause aus auch eher ein emotionaler Reportertyp, obwohl ich jetzt kein großer Freund von Entertainment aller Art bin. Aber im Kern ist der Samstagnachmittag bei aller Liebe zum Fußball halt auch eine Art von Ablenkung von alltäglichen Problemen. Und wenn ich mich jetzt in die Lage des Radiohörers versetze, dann soll das Ganze auch Spaß machen, was ich da höre, soll mich mitnehmen. Und Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, sorry für diese Plattitüde, es ist aber auch nicht mehr.
Dem kann man zustimmen. Man muss sich vielleicht auch manchmal selbst wieder dran erinnern, das stimmt.
Ne? Nimmt so ein bisschen Druck aus dem Kessel, auch wenn man gerade quasi mit dem Verein mal absteigt oder man entwickelt irgendeine Art von Frust und sogar Aggression. Immer mal bedenken, Fußball steht zwar als unsere große Liebe im Kern dessen, was uns so als Hobby interessiert, aber als Job machen das eher wenige Leute. Ne?
Das stimmt. Wenn wir mal so ein bisschen von deiner persönlichen Herangehensweise an die Berichterstattung aufs Allgemeine gehen und uns mal so den Sportjournalismus angucken, wie wir ihn aktuell erleben, ist ja in den letzten Jahren schon eine Diversifizierung im Gange der Kanäle. Ja. Wir haben die klassischen Medien, wir haben eigene Vereinskanäle, wir haben Formate wie Blogs und Podcasts zum Beispiel auch, die ja auch eine gewisse Reichweite entwickeln. Wie würdest du denn, bleiben wir mal bei dem klassischen Althergebrachten, also wir haben es ja schon jetzt gehabt, das Radio und natürlich auch das Fernsehen, wie würdest denn du da so die Entwicklung sehen?
Das ist zwiespältig. Überhaupt die Entwicklung des Journalismus. Ich habe einen Begriff erfunden vor ein paar Jahren und der heißt die RTLisierung der Gesellschaft. Und habe ich auch in Büchern mal erwähnt. Was ich damit meine ist, dass wir sehr viel überdrehen in Sachen Entertainment. Ich sage auch schon mal Tralafitti. Und dieses Analytische ein bisschen hinten runterfällt. Und so wie ihr es jetzt angesprochen habt, die Medienlandschaft hat sich komplett verändert seit den 80er, 90er Jahren, aber erst recht natürlich durch die Digitalisierung. Und Fernsehen und Radio sind in dem Sinne die Oldschool-Medien, Aber selbst da haben ja Revolutionen stattgefunden, dass es mittlerweile viele Anbieter im Fußball sowohl im Radio zwischen öffentlichen und privaten gibt und erst recht im Fernsehen. Und wenn du dir heute anschaust, an wie vielen Stellen du quasi modern aufgestellt sein musst, um alles mitzukriegen, da kann ich ja eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil du brauchst einen Decoder Y und einen Zugang Z, um dann irgendein verschlüsseltes Produkt zu dekodieren, um dann part of the show oder part of the business zu sein. Und das geht mir alles etwas zu weit. Ich bin jetzt auch nicht der Hohepriester zu sagen, nur die gute alte Sportschau und das aktuelle Sportstudio haben Berechtigung. Nein, ich finde zum Beispiel super, was ich sonntags sehr gut, sehr gerne mache, ist mir ein Doppelpass anschauen, ne, von den Kollegen von Sport 1, wo ich ja auch schon selbst als Gast war, oder bei Sky 90 mit Patrick Wasserzieher die Analysen, die anderthalb Stunden Talk mir anzuschauen. Ich finde die Formate super. Da sieht man diese Diversifizierung in der Fernsehlandschaft und die gibt es natürlich auch in der Radiolandschaft. Das hattest du gerade gefragt. Über die anderen Dinge können wir gerne auch noch sprechen, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt. Wenn ihr auch noch über die Online-Angebote und die Vereinskanäle reden wollt, gerne.
Das sollten wir auf jeden Fall gleich noch tun.
Mhm.
Vorher aber nochmal die Frage oder ja als These einfach mal aufgestellt. Leidet nicht auch der Journalismus, der Sportjournalismus im Kern darunter, dass Formate entstehen? Du hast es jetzt die RTL-isierung genannt. Ja, heute kommt es ja auf Klicks an und es soll Effekte erhascht werden und so weiter. Leidet da nicht das Handwerk des Journalismus?
Bin
vor allem, wenn diese
dir?
Unaufgeregtheit ein bisschen weg ist?
Ja, also ich sehe das so. Es gibt eine gefährliche Tendenz in den Medien, aber auch schon locker 20 Jahre. Ich will jetzt hier nicht mit immer neuen Begriffen um mich schmeißen, aber ich habe auch schon mal von der Kernerisierung der Medienlandschaft gesprochen. Nämlich Johannes B. Kerner war irgendwann mal der Superstar der Moderatoren oder dann war es mal ein Reinhold Beckmann und heute sind es nette Kollegen von mir, aus dem Umfeld der Sportschau, wie ein Matthias Obtenhövel, ein Opti, oder ein Alexander Bommes, oder. Die machen aber ganz viele Sachen nebenher, die mit ihrem Kerngeschäft Fußballanalyse nicht viel zu tun haben. Kann man mir genauso vorwerfen. Ich beschäftige mich ja sehr mit Gesellschaftsanalyse, mit politischen Büchern schreiben, oder. Aber was jetzt eben nicht bei mir vorkommt, ich will mich jetzt damit nicht irgendwie überhöhen, ist quasi irgendeine Talentshow oder sonst irgendwie eine Effektgeschichte zu kommentieren, zu moderieren oder so etwas. Ich muss schon sehr genau wissen, was mache ich in welcher Medienlandschaft, wo ist meine Rolle?
Kurze Zwischenfrage, was glaubst du denn, woran liegt das denn? Aber dann, dass man mehr oder weniger jetzt mal umgangssprachlich gesagt auf mehreren Hochzeiten auch tanzt?
Ja, darf ich dir eine knallharte Antwort geben?
Ich erwarte sie schon.
Ja, ja. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, wir leben in der Zeit des Neoliberalismus und das ist ein sehr guter Zusammenhang. Danke für die Nachfrage. Ich wollte darauf hinaus, dass in unserer Medienlandschaft mittlerweile, das war mein Aspekt mit der Kernerisierung, dass die Moderatoren und auch ein paar Kommentatoren, aber das eher weniger, dass die im Zentrum der medialen Öffentlichkeit stehen, genauso sehr wie die Leute, über die sie eigentlich berichten oder ansatzweise so sehr. Und diesen Trend finde ich absolut negativ. Ich finde, in unserer Gesellschaft betreiben wir sowieso schon viel zu viel Starkult aller Art. Wenn jetzt aber auch noch die Journalisten so einen Pseudostar-Status kriegen, dann wird's immer schwieriger. Und wo willst du dann die Grenze ziehen zwischen Analyst und Präsentator von Dingen, die man durchaus eher kritisch hinterfragen sollte, wie zum Beispiel, jetzt kommt ein Kerntheorem auch des FC Playfair, der Überökonomisierung des Fußballs. Wenn ich als Medienschaffende selber Teil dieser Überökonomisierung werde, dann habe ich natürlich eigentlich das Mittel der Kritik aus der Hand gegeben, weil ich bin ja dann nicht mehr wirklich glaubwürdig. Und ich glaube, dass es durch die neuen Sender wie früher Premiere oder halt Sky oder andere Bezahlangebote, dass dadurch so viel neues Geld in den Fußball geflossen ist, dass es dem Sport an sich nicht immer gut tut. Jetzt könnte jemand behaupten, ja, ohne teure Fernsehrechte können wir uns ja die tollen Stars überhaupt nicht mehr leisten. Erst recht im Vergleich zu England oder Spanien. Aber man kann auch die Frage stellen, müssen wir jeden Wahnsinn mitmachen? Weil, ich weiß jetzt noch, das Eis sehr dünn. Muss ich das immer so gut finden, dass Profifußballer so exorbitant viel Geld verdienen? Ich glaube nicht, weil jeder normal hart Arbeitende, ne, vom Handwerker über Banker, über Versicherungsleute, aber jetzt komme ich mit richtig hart arbeitenden Leuten on top, alten Pfleger, Krankenschwestern und, die verdienen einen Bruchteil als Lebensleistung der Profifußballer, und je teurer die Übertragungsrechte werden und je weiter die Medienbranche auch zu so einer Werbebranche wird für das Produkt Fußball, umso mehr steigen die Gehälter der Fußballer ja in noch größere Höhen, und damit krieg ich irgendwann auch ein ethisches Problem.
Definitiv, definitiv.
Wenn es nicht schon in einer gewissen Form längst da ist.
Ja, das ist da. Ja, also unter anderem deswegen, du hast den FC Playfair ja gerade nochmal genannt, das war ja auch einer der Triebfedern, sowas überhaupt ins Leben zu rufen. Ich würde aber auch auf einen Aspekt ganz gerne nochmal kurz zurückkommen, den du auch genannt hast. Ich glaube, du hast es Werbemaschinerie genannt. Mhm. Das ist ja auch ein Thema. Also wir hatten mal auch in dem Umfeld ein bisschen geguckt und sind da auf ein Zitat gestoßen, das der Oliver Fritsch, der sollte ja, denke ich, auch allen bekannt sein, in Deutschlandfunk mal gesagt hat, der meinte, unbedingt sollte der deutsche Sportjournalismus kritischer und investigativer werden. Das galt ja immer für Journalismus. Und dann spricht er darüber, dass es immer ein größeres Business wird, es auch um Macht geht und dass man eben auch Leute braucht, die dann dahinter schauen. Dem entgegen stehen dann natürlich auch Dinge, wo man manchmal vielleicht schon gar nicht mehr so genau unterscheiden kann, ist es denn jetzt noch ein Bericht, der für einen Fernsehsender gemacht wird, oder ist das Hofberichterstattung, nenne ich es mal, die da stattfindet. Also es gab da vor einigen Monaten den Fall mal in Richtung des Vereins aus Leipzig, wo eine Journalistin da war. Da sind die Grenzen, also um es mal noch zurückhaltend zu formulieren, schon sehr verschwommen.
Ja.
Hast du den Fall mitbekommen in Leipzig?
Hilf mir an dieser Stelle. Also man kann nicht Augen und Ohren überall haben. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ja klar, kenne ich. Erzähl mal.
Okay, es war eine Journalistin von Sky Sport News HD, die, glaube ich, einen Dreh in Leipzig hatte, bei RB Leipzig, und sich dann auch im Trikot hat ablichten lassen. Jetzt ist halt die Frage, genau, wie weit kann man denn eigentlich, also die Frage stellt sich ja eigentlich dann gar nicht. Du hast es ja gerade schon in der Form erwähnt. Ja. Wie nimmst du sowas wahr?
Ja, ihr habt gerade von Grenzen gesprochen, die verschwimmen. Ja, natürlich. Und ich habe eben schon mal gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht part of the show und noch schlimmer part of the business ist. Das geht natürlich nicht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich die Dinge immer glasklar trennen könnte. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich war auch mal vor 20 Jahren, Pi mal Daumen, war ich mal Stadionsprecher bei Werder Bremen 3 Jahre lang auf den Videowänden. Ne? Das, was heute überall gibt, ist Fan-TV, wurde damals erfunden. Und das habe ich auch 2 Jahre bei Borussia Dortmund gemacht, aber auch in anderen Stadien. Dann weiß ich, ich bin Teil des Produktes an dieser Stelle. Dann kann ich nicht von mir in Anspruch nehmen, in dieser Zeit journalistisch zu arbeiten, sondern dann ist das eine PR-Arbeit. Und das Problem im Journalismus und in der PR ist, also es gibt den alten Spruch, kein Vorteil ohne Nachteil. Der Vorteil ist, es ist dasselbe Handwerkszeug. Ich arbeite mit Sprache. Ob geschrieben im Online-Bereich der neuen Vereinsmedien, die haben wir ja eben schon mal gestriffen, aber die können wir jetzt gern dazu nehmen, die machen so eine Art von Journalismus, aber auch eine Art von PR. Und ich glaube, wenn du, ihr habt jetzt dieses Beispiel Sky Leipzig, die Kollegin, ja, dann ist aus meiner Wahrnehmung das Eis mega dünn und vielleicht ist auch jemand schon eingebrochen, wenn er quasi oder sie die Hauptaufgabe, die man da hat, quasi vergessen hat oder man begibt sich halt mehr auf die Seite von PR. Das darf jeder machen, aber dann muss es auch klar sein, dann muss man das von der Position her deutlich machen und PR in den Medien hat aus, also in den kritisch-analytischen Medien, sollte eigentlich nicht erlaubt sein. Also da sind Grauzonen, die muss man einfach definieren, jeder ethisch, moralisch für sich selber. Aber ich glaube, da würden auch die Sender vielleicht von oben besser nochmal striktere Vorgaben machen sollen, es sei denn, sie fühlen sich wohl in der Rolle, eher PR zu machen als kritischen Journalismus, aber dann muss man sich über ein paar Entwicklungen im Business-Fußball dann auch nicht mehr wundern.
Genau, die Frage ist ja am Ende dann, wenn du dich in diesem Spannungsfeld zwischen kritischer Aufarbeitung befindest, dass du halt gleichzeitig, wenn wir zum Beispiel Sky nehmen, in einer gewissen Form ja auch noch ein Produkt verkaufen musst. Ist das eigentlich dann nicht schon aus deiner Sicht ein Widerspruch in sich?
Stimmt. Und ich will da jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gab immer mal Situationen, wo man sich halt überlegt, wieso bist du beruflich da, wo du bist? Und ich bin im Kern deshalb ein Fan und auch ein Kind des Öffentlich-Rechtlichen, weil ich glaube, dass wir im Vergleich zu anderen Medien die Objektivität, die bei Journalismus immer eine Hauptrolle spielen sollte, uns noch mehr erlauben können, als wenn man in den Privaten quasi stärker noch part of the business ist. Zum Journalismus gehört kritische Analyse und ihr dürft mir glauben, wenn ich irgendwo ein schlechtes 0-0 sehe, von dem ihr eben gesprochen habt, dann kommt das bei mir auch als ein ganz schlechtes 0-0 rüber. Oder wenn ich, ich sagte Gladbach gegen Wolfsberg, ja, was habe ich in der Schlussreportage in allen ARD-Sendern, die zugeschaltet waren, gesagt, wörtlich, hier gewinnen heute die Hungrigen gegen die Satten mit 4-0. Und die Hungrigen sind die Kleinen aus Wolfsberg und die Satten, das sind die Spieler von Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob man das an jeder Stelle sich erlauben dürfte, ohne irgendwie von den Chefs oder von den Vereinen einen winkenden Zaunpfahl zu kriegen. Aber ich kann mir das halt im Öffentlich-Rechtlichen erlauben.
Ich glaube, eine andere Bedeutung hat es ja dann vor allem fernab von einzelnen Spielen, die du jetzt erwähnt hast, wenn es auch Richtung auf vereinspolitischer Ebene geht. Mhm. Wie du gewisse Vereine oder gewisse Clubs nach außen wahrnimmst und wie du damit dann generell umgehst. Was würdest du denn zu einer Aussage von einem Journalisten der Zeit aus dem Jahre 2015, Fabian Scheler heißt er, sagen, der damals gesagt hat, Fußballclubs brauchen keine Journalisten mehr?
Die musst du mir in einen anderen Zusammenhang rücken, diese Aussage. Ja. Wieso brauchen Fußballclubs keine Journalisten mehr?
Naja, es ging primär in dem Artikel, den ich glaube ich, Ron, auch, den wir auch verlinken können, ging es primär auch darum, also aus dem Jahr 2015, das heißt, das ist ja zeitlich auch schon ein bisschen weiter weg.
Vier Jahre geht ja noch.
In denen aber auch viel passiert ist, dass in Großbritannien zum Beispiel Vereine unliebsame Journalisten ausgesperrt haben und es der Fokus darauf liegt, dass man eigene glattpolierte Nachrichten hat, sprich, dass es früher ja einfach anders war und man in einer gewissen Form dann auch von der Presse, von der Publicity, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, angewiesen ist oder angewiesen war und heute mittlerweile ja es geht ja nur noch um eine Brand, seine eigene Brand quasi aufstellen kann und sein eigenes Image aufstellen kann.
Ja, ja. Now I got you, my friend. manchmal klingelt nicht direkt die richtige Glocke im Hirn. Jetzt habe ich
war vielleicht auch eine miese Überleitung. Glaube ich nicht.
Der Punkt ist ein wirklich fundamentaler Kulturwandel. Man könnte fast sagen, wir erleben einen Kulturbruch in Echtzeit, nämlich durch die ganzen Online-Formate ist es so, wie dort geschildert und gerade erklärt, die Vereine können ihre eigene Medienwelt erschaffen und bespielen. Bayern TV, egal welcher Verein, hat heute seine eigenen Online-Formate, macht seine eigenen Live-Reportagen, ob Radio oder sonst wo, baut seine eigenen Beiträge und die sind ja logischerweise bei allen Versuchen ein bisschen kritisch auch dem eigenen Haus gegenüber zu sein, was aber immer seltener wird, ist das doch logischerweise viel mehr PR. Und das Schlimme ist, heutzutage bestimmen ja auch die Vereine, welche Interviewpartner zu welchen Situationen zur Verfügung stehen. Egal ob unter der Woche oder auch direkt nach Spielen. Ne, ihr kennt ja wahrscheinlich dann die Situation, dass nach Abpfiff von jeder Mannschaft zwei Spieler und der Trainer zu Sky gehen und zur Sportschau und zum ZDF und zum ARD-Hörfunk und dann noch in die Mixzone für alle Printjournalisten oder auch andere private Radio- und Fernsehstationen etc. Ja, aber da selektiert der Verein ja schon, welche Spieler sich wo öffentlich äußern und welche nicht. Früher konnte man als Medienmensch die Spieler selber ansprechen und dann konnte ein Spieler autark, autonom entscheiden, ja, mit dem rede ich heute oder mal eben nicht. Das heißt, es gibt etwas, ich nenne das jetzt mal knallhart, obwohl es ein komplexer Begriff ist, eine Art von gelenkten Pluralismus. Wir glauben fälschlicherweise, in einem komplett offenen, pluralen System zu leben, gerade jetzt, wenn wir über die Medienlandschaft reden, es ist aber eine Art von gelenkter Pluralismus, zumindest in der Vereinsarbeit, weil die Vereine bringen dann ein Hochglanzprodukt raus, Online-TV etc. Das ist so ähnlich wie, was es ja zum Glück immer noch gibt, ein Stadionheft als Printprodukt, das war aber früher der einzige Kanal, über den die Medien gesteuert mit der Außenwelt kommunizieren konnten. Und dem Rest der Medienlandschaft oblag es, von außen die Dinge analytisch kritisch zu betrachten. Oder auch mal wohlwollend und hochjubelnd, wenn berechtigt. Aber jetzt machen die Vereine halt einen sehr großen Teil der Medienarbeit selbst. Das ist für ihr Produkt gut, aber für die Unterscheidbarkeit zwischen Journalismus und PR ist es schlecht. Und von daher finde ich dieses Zitat, was ihr gebracht habt von vor 4 Jahren, schon sehr auf den Punkt gebracht. Fragezeichen, brauchen die Vereine überhaupt noch Journalisten? Oder haben sie ihre eigenen und machen damit eine Mischung aus PR und Journalismus? Und wer kann es noch unterscheiden? Wer merkt es?
Ja, also ich glaube, ein bisschen kann man das ja auch noch, ja, steuern ist schon zu viel gesagt, aber ja, was erwartet denn der Interessierte oder der Fan oder wie auch immer? Also wenn ich tatsächlich mit dem zufrieden bin, was mir der Verein vorsetzt, dann wird's relativ düster für den klassischen Sportjournalismus. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sowas wie Football Leagues zum Beispiel, ja, wo ein gewaltig großes Thema aufgemacht wurde, was es ohne den Journalismus natürlich nie gegeben hätte.
Ja klar, also aber damit rennst du bei mir ja eine total offene Türe ein. Der Journalismus wird nicht umsonst die vierte Gewalt in einer Demokratie genannt. Wir haben als erste Gewalt die Exekutive, also die Regierung. Wir haben als zweite Gewalt das Parlament, die Legislative. Und als dritte Gewalt die Judikative, die freie Rechtsprechung. Und keine Demokratie funktioniert, obwohl das nicht im Grundgesetz so steht oder in irgendeiner Verfassung, ohne eine kritische Presse und damit mit dieser vierten Gewalt, die ist wichtig. Und wenn du Football Leagues ansprichst, aber auch andere Dinge, sagen wir mal, unser Sommermärchen 2006 war super, aber war es so super, wie wir damals gedacht haben? Irgendwelche Fragezeichen poppen auf oder wir haben eben schon über Starkult und übertriebene Wahnsinnsgehälter gesprochen. Also ohne einen kritischen Journalismus würde man wahrscheinlich nicht erahnen können, was die Weltfußballer Ronaldo und Messi an Millionen oder Dutzenden Millionen auf irgendwelche fragwürdige Art mit Steuertricks auf ihr Konto bekommen. Dafür braucht es kritische Journalisten, die investigativ sind. Und das ist etwas, wovor ich riesen Respekt habe, vor investigativem Journalismus. Und eben hattet ihr schon mal in ein, zwei Formulierungen angedeutet, so subtil, ja, wo gibt's das noch? Es gibt ein paar Formate, ich sag mal Deutschlandfunk im Radio, das ist super. Samstagsabends höre ich total oft, wenn ich aus dem Stadion komme, zwischen 10 nach 7 und 8, also 19.10 Uhr bis 20 Uhr, Deutschlandfunk. 50 Minuten richtig kritische Analyse. Am Anfang wird die Bundesliga abgehandelt, aber dann kommen lange Talk- und Rechercheformate. So geht Sportjournalismus im Kern. Oder es gibt im Fernsehen Sport Insight, wird bei uns in Köln produziert. Und da geht's nur um investigativen, unbequemen, kritischen Journalismus. Das muss es alles geben. Und wir verlieren so langsam die Balance zwischen dieser Art von kritischem Journalismus und PR, die Themen, die wir eben besprochen haben.
Ja, heißt aber ja auch, dass das zunehmend wichtiger ist, wenn man kritisch als Journalist arbeiten will, auch immer mehr Idealismus mitzubringen, oder? Weil ich sage mal, es ist wahrscheinlich schon, wenn ich mir gerade mal Football Leagues anschaue, das jetzt über mehrere Wellen ja immer wieder Thema war, dann die Aufmerksamkeitsspanne betrachte, in der Dinge dann relevant sind und dann auch schon wieder verschwinden. Das kann ja nicht befriedigend sein, wenn ich so eine gewaltige Arbeit geleistet habe und das dann bis zum nächsten Spieltag schon fast wieder weg ist.
So ansprichst. Und deshalb habe ich eben schon mal versucht zu sagen, Hochachtung vor den Kollegen, die das machen. Weil der Riesenaufwand und diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, die du gerade ansprichst in der Medienlandschaft, stehen in überhaupt keinem Verhältnis zueinander und mit Sicherheit auch nicht die ökonomische Seite. Also die Kollegen, die diese Art von Hintergrundberichterstattung betreiben, mit tierisch viel Rechercheaufwand, die sind mit Sicherheit nicht auf der Gewinnerseite, was das Finanzielle angeht, was die Honorare angeht. Und die müssen sich mit Sicherheit auch zum Teil dann Anfeindungen gefallen lassen von den Leuten, die sie untersuchen. Das Leben ist an dieser Stelle ein viel schwierigeres, als wenn ich eine Hurra 4:3 Berichterstattung aus dem Stadion machen darf. Also da muss ich mich auch selbstkritisch immer wieder hinterfragen, komme ich durch meine emotionale Jubelreportage nicht schon halb in die Bedrulle, part of the product zu sein.
Ja.
Während andere diese wirklich tiefgründigen Recherchen betreiben. Ne?
Ja. Wäre es denn dann, ist es denn ein Weg, dann auch neue Formate zu nutzen? Wir hatten es vorher schon mal, ja, wir sind jetzt auch in einem Podcast, es gibt die Blogs und so weiter.
Ja, klar.
Da fehlt sicherlich noch die Reichweite oftmals im Vergleich zu Radio oder natürlich auch TV. Aber da habe ich ja vielleicht auch wieder das Maß von Unabhängigkeit, das mir an anderer Stelle fehlt.
So, und da noch dann ganz kurz reingegrätscht, nur als Beispiel quasi, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du in der Podcast-Welt generell drin bist, allein in Stuttgart haben wir, also jetzt neben der Nachspielzeit quasi drei großartige Podcasts mit dem Brustringtor, mit rund um den Brustring, mit STR, die das alles aus ihrer Sicht und mit ihrer Art und Weise komplett unabhängig darstellen und ihre Sicht der Dinge auch in, wie Ron schon sagt, in etlichen Blogs darlegen. Ist das dann eher aus deiner Sicht ein komplementäres Medium oder kann es dann tatsächlich dann auch größer werden?
Ja, also zuerst mal super. Ich finde das grandios, dass ihr und so viele andere, dass ihr euch die Arbeit macht. Und ja, das ist gut. Das ist Unabhängigkeit pur. Da treibt euch etwas an, mehr wissen zu wollen, hinterfragen zu wollen. Und ich hoffe, dass wir das, was wir jetzt hier heute so machen, auch so ein bisschen unter den Aspekt Learning by Listening stellen können. Ja, man kann ja im Leben nur die Augen öffnen, wenn man auf Dinge hingewiesen wird. Und in den ganzen Podcast-Formaten, die ja zum Teil super Qualität erreicht haben, egal ob es kürzere, kompakte Formate sind, wo man sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, oder wie wir jetzt, wo wir wirklich alles breit besprechen können, das hilft total als Eye-Opener. Weil wir machen ja jetzt hier auch keine Freakshow durch die VfB-Brille. Darf man auch machen. Man muss aber wissen, was man will. Und so wie du es gerade sagtest, das ist als komplementäres Produkt total wichtig. Und ich habe eben schon mal gesagt, kein Vorteil ohne Nachteil. Die Öffnung der Medienwelt durch die Digitalisierung hat natürlich neben den negativen Konsequenzen, die ich jetzt eben schon mal schwerpunktmäßig betont habe, auch ganz viele positive Konsequenzen, nämlich Freiheiten, Optionen, Möglichkeiten, Chancen. Und ich freue mich über jeden, der sie nutzt, im Idealfall mit dem Zusatz und mit der Philosophie, sie seriös nutzt.
Absolut. Also ich meine, man muss ja sagen, viele oder von uns zumindest aus der Stuttgarter Blase gibt's unter den Fan-Podcasts keine, die von irgendjemandem gemacht werden, der journalistischen Hintergrund hat, sondern aus der Motivation heraus einfach den Verein zu begleiten und zur Meinungsbildung, würde ich auch fast schon sagen, beizutragen.
Ja,
cool. Wir hatten ja vor der letzten Mitgliederversammlung, wo es ja auch um die mögliche Abwahl des Präsidenten ging, eine relativ angespannte Situation, was so das Gegeneinander von Vereinen und Mitgliedschaft und Fans anging, das leider auch so ein bisschen mehr oder weniger deutlich gesteuert in die Presse reingegangen ist. Und auch da war es so, ich komme nochmal auf den Kollegen Olli Fritsch zurück, der hatte dann in der Berichterstattung zu dieser Mitgliederversammlung auch davon geschrieben, dass eine Gegenöffentlichkeit entstanden war, die eben nicht durch wie auch immer gesteuert wurde. Und zumindest unserem Empfinden nach hat es tatsächlich dann schon auch dazu beigetragen, dass zumindest das Meinungsspektrum, was für alle Leute erreichbar war, deutlich breiter war und man eben nicht nur die samstägliche Ausgabe der Stuttgarter Zeitung oder ja wie auch immer liest und daher seine Informationen bezieht.
Ja, also da kann ich dem Olli Fritsch nur recht geben und auch euch. Man schafft eine neue Form von Transparenz durch diese andere Art von Öffentlichkeit. Aber auch da haben wir wieder zwei Seiten einer Medaille. Du hast gerade selber gesagt, es gibt natürlich viele Formate, die werden von Enthusiasten betrieben, die wenig journalistisches Handwerk erlernt haben. Ich nehme jetzt einen Begriff dazu, den haben wir an der Hochschule. Wenn ich Journalisten ausbilde, der heißt Medienethik. Und damit muss man sich auch beschäftigen. Quasi reflektierend beschäftigen, was ist meine Rolle in der Gesellschaft, darüber haben wir jetzt eben schon gesprochen, aber auch, was sind unter Umständen die Konsequenzen meines Handelns und meiner Worte, meiner Äußerungen, meiner Schwerpunktsetzungen und so. Und bei allem Lob für die Offenheit, die diese neuen Foren darstellen, im politischen Bereich Richtung rechts und so, gehen natürlich auch Türen auf, die in einer Demokratie extrem gefährlich werden, wenn du Leute in den Medien hast, dadurch, dass es immer mehr Medien gibt, die Medien gar nicht gelernt haben.
Ist vielleicht ein Begriff, der dann in der Richtung auch noch reinkommt, den wir aber tatsächlich jetzt auch noch nicht angesprochen haben, der Begriff des Framings. Der hat in Stuttgart jetzt vor der Mitgliederversammlung unter anderem auch durch dein Artikel, Ron, beziehungsweise deinen Blog-Eintrag eine sehr, sehr große Rolle eingenommen. Wie wichtig findest du den Begriff erstmal per se in der Nutzung? Und wenn es dann ein bisschen Richtung gesellschaftliche Entwicklung geht, wie nimmst du denn das Framing generell gerade wahr?
Ja, das ist Teil auch eines Begriffes, den ich Agenda-Setting nenne. Die beiden Dinge hängen miteinander zusammen. Die Frage stellt sich für jeden, der journalistisch tätig ist, ob durch ein Medienhaus organisiert oder wie bei Podcasts aus eigener Initiative komplett frei und so. Welche Themen setze ich? Agenda Setting. Und in welchen Rahmen fasse ich Dinge? Durch Redundanz? Welche Positionierung erlaube ich mir selber? Und welche Positionierung zwinge ich quasi anderen Leuten auf? Das ist auch ein sehr, sehr heikles Feld.
Ich nehme mal das. Wie bewusst oder unterbewusst das auch funktioniert. Und wie bewusst oder, Entschuldigung, dass ich jetzt noch da reingrätsche, vielleicht mit dem Zusatz, und wie bewusst oder wie unbewusst das am Ende dann auch funktioniert.
Ja, das ist ein sehr berechtigter Zusatz. Und selbst die Leute, ich sag jetzt mal, die sich über Medienethik Gedanken gemacht haben, die es vielleicht im Studium mal gelernt haben, die werden das im Alltäglichen auch nicht immer so auf dem Schirm haben. Und wir sind in einer ganz verantwortungsvollen Rolle. Und wir, damit meine ich jetzt erstmal uns drei. durch die Fragen, die ihr stellt, durch die Themen, die ihr anreißt und durch meine Antworten ebenfalls. Weil wir betreiben auch dann eine Art von Framing und Agenda-Setting und da hat man schon eine Verantwortung in der Gesellschaft und da muss man überlegen, wer sollte was tun, wer traut sich was zu, wer kann mit welchen Konsequenzen leben und wer schätzt sich quasi realistisch ein und ich bin mir darüber im Klaren, dass Dinge, die ich in solchen Gesprächen sage, nicht für jeden gerade zum Hurra-Schreien und bequem oder hilfreich sind und dann muss man mit den Konsequenzen leben und das gilt für jeden, der sich in die Öffentlichkeit begibt, das wissen wir in klassischen Fällen bei Politikern, wenn die in die Öffentlichkeit gehen, kriegen die mega Gegenwind unter Umständen, wenn sie eine unbequeme Position vertreten. Und das gilt dann in gewisser Weise für Medienschaffende auch.
Dann würde ich sagen, wollen wir doch den Blick nochmal weiter machen und wie ganz am Anfang angesprochen, mal so ein bisschen auf das Thema gesellschaftliche Entwicklung durch Sport schauen. Mhm. Ich würd ganz gern zwei Dinge mal zitieren. Also zum einen, liegt dir ja auch sehr nahe, ein Zitat von Nelson Mandela, der gesagt hat, Sport has the power to change the world.
Ja.
Demgegenüber steht ein Zitat, was ich gefunden habe von Frau Professorin Nina Degel, die ist Soziologin in Freiburg an der Albert-Ludwigs-Universität. Da geht es um Fußball, ist also etwas enger gefasst. Die halt sagt, ja, Fußball kann aber nur auf Vereinsebene was leisten. Je internationaler, desto jämmerlicher wird das Bild.
Ja.
Und das Image des Fußballs wird eigentlich in der Hinsicht missbraucht, wenn man so tut, als hätte Fußball eine unendliche Integrationskraft. Wie löst du denn diese Dualität auf?
Ja, die Dualität gibt es wirklich. Ich würde beiden Zitaten recht geben. Nelson Mandela, Sport has the power to change the world, stimmt. Denn es gibt nichts, was so sehr integriert wie Fußball. Und Sport ist ein weiterer Begriff, aber Fußball ist für mich die Integrationsschule des Lebens par excellence. Ist für mich die Nummer 1 Schule des Lebens, weil in der Jugend interessiert einen als Fußballer nicht, ob jemand Haupt- oder Realschüler oder Gymnasiast ist, ob jemand aus Afrika kommt, vom Balkan, aus der Türkei, aus Italien, Griechenland oder aus Deutschland, ist alles egal. Sowohl sozialer Status als auch kulturell, ethnisch, religiöse Backgrounds spielen im Fußball sehr wenig eine Rolle. Und Nelson Mandela hat ja gesagt, Sport has the power to change the world. Er hat es gezeigt, indem er sich mal in Südafrika ein Trikot von der weißen Rugby-Nationalmannschaft angezogen hat, als schwarzer Präsident. So viel zum Thema Integration und Brückenbauer. Gleichzeitig ist das Zitat der Wissenschaftlerin aber auch richtig. Man darf quasi den Fußball als Schule des Lebens, so wie ich es jetzt gerade getan habe, auch nicht überhöhen. Denn die Realitäten im Profifußball sehen leider in diesen Wochen auch so aus, dass wir quasi türkische Nationalismus-Tendenzen beim Torjubel sehen. Wir hören rassistische Beschimpfungen von Fans im Stadion, ob in Rumänien oder in Bulgarien. Und das, was, wenn ich über die Schule des Lebens als Sport oder Fußball als Schule des Lebens rede und diese Vorbildfunktion, dann setzt sich das natürlich auch in die unteren Ligen durch. Und der Gedanke, dass das alles eher auf Vereinsebene als auf nationaler Ebene oder sogar internationaler Ebene funktioniert, ist ein sehr guter und sehr richtiger. Aber auch da gibt's Für und Wider. Denn man könnte ja auch mal Folgendes sagen, was ich jetzt einfach mal in den Raum stelle. Das schafft keine andere Disziplin außer Fußball, erst recht nicht die Politik. Man stelle sich vor, in den heutigen Tagen, wir hätten eine Weltmeisterschaft und da würde sagen wir mal, USA gegen Iran zugelost und der Schiedsrichter käme aus Russland und der Linienrichter aus Israel oder Palästina oder Nordkorea. Da würden alle nach denselben Regeln spielen und keiner wird die Autorität des Regelwerks in Frage stellen oder auch nicht die Fairness gegenüber der anderen Mannschaft, mit der man weltpolitisch jetzt nicht gerade befreundet ist. Also beides ist richtig.
Inwiefern passt denn dann für dich die Aussage, dass der Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft dient, denn noch rein, wenn du gleichzeitig oder wenn man ja gleichzeitig dann auch merkt, dass sich der Fußball auch von der Gesellschaft Step by Step mehr und mehr entkoppelt?
Genau, das ist ja wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft geht immer weiter auseinander zwischen oben und unten. Die Spaltung, die soziale Schere zwischen Arm und Reich, auch wenn da manche schlaue Statistiker das Gegenteil irgendwie errechnen wollen, die geht auseinander. Und im Fußball erleben wir es doch wirklich mit den Händen zu greifen. Da muss man blind sein, wenn man es nicht erkennt. Eine wie auch immer geartete Elite, eine Spitze der Spitzenverdiener, verdient unglaublich viel Geld und an der Basis krebsen wir rum, wer wäscht die Wäsche, wer markiert die Linien, wer bezahlt den Sprit, um zur nächsten Auswärtsfahrt zu kommen, egal ob in der Kreisliga, in der Bezirksliga oder in den Jugendmannschaften. Wer kümmert sich darum, dass die Jungs und Mädels 2-3 Mal in der Woche trainieren können bei heißem Wasser und einer sauberen Umkleidekabine? Wer kümmert sich darum, dass wir Schiedsrichternachwuchs haben? Und da, bei dem Thema Schiedsrichter, glaube ich, wird der Spiegel der Gesellschaft nochmal deutlich. Wir haben in den Top-Ligen mittlerweile Videoassistenten. Das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Aber eines ist glasklar. Videoassistenten unterstützen nicht die Autorität des Schiedsrichters auf dem Platz, sondern man zeigt den über die Medien auch den Schiedsrichtern jede Woche ihre Fehler an und auf. Dadurch wird die Autorität des Schiedsrichters unterhöhlt. Und das setzt sich durch bis in die untersten Ligen. Und ich bin mir total sicher, dass diese Aggressionen gegenüber Schiedsrichtern in der Kreisliga und Co., dass die sehr viel damit zu tun haben, dass das, was früher wirklich eine unantastbare Autorität war namens Schiedsrichter, heute nicht mehr so ist. Und wenn ich noch einen Spiegel nennen darf zum Thema Videoassistenz, dann stelle ich mal die Frage, der Fußball soll doch eigentlich der Volkssport sein, der die ganze Welt verbindet. Tut er auch, aber kann sich ein Riesenkontinent wie Afrika jemals den Videoassistenten leisten? Oder ist das nicht ein Luxusprodukt einer Gesellschaft, die quasi finanziell im Überfluss die Dinge in der Spitze akkumuliert und sich deshalb diese Modernisierungen leisten kann, während andere nie auf dieses Level dann kommen können?
Ich weiß nicht, weil die Stille in der Form ist gerade, finde ich, sehr, sehr passend, weil du viele Dinge sagst, die einen in der Form natürlich auf der Hand liegen, aber die am Ende dann auch nochmal in einer gewissen Form eben das verdeutlichen. Ganz passend finde ich dazu dann auch ein Satz beziehungsweise ein Terminus, den man, wenn man nach dir recherchiert, auch ganz oft findet, die BWLisierung der Gesellschaft. Du hast vorher die RTLisierung angesprochen.
Ja.
Die BWLisierung, würde ich sagen, fügt sich dem nahtlos ein, oder?
Ich bin begeistert. Dankeschön für eure Recherche, weil die Dinge haben wir ja nicht vorher irgendwie abgesprochen. Und wenn ihr neben RTLisierung, BWLisierung der Gesellschaft in dem Zusammenhang verortet, ein Begriff, den ich vor ungefähr 5 Jahren erfunden habe, dann macht mich das stolz, weil genau in die Richtung geht das. In der heutigen Zeit wird alles irgendwie nur noch unter ökonomischen Aspekten betrachtet und nicht mehr unter den Aspekten, ob das sinnvoll ist. Ich gebe euch gerne noch ein kleines Beispiel. Ich sagte ja eben, ich bin auch an der Hochschule in Köln tätig und ich hatte einmal zum Unterricht eine Schlagzeile der Bild-Zeitung mitgebracht und da stand drauf, Bayern verlängert mit Alaba und verdoppelt das Gehalt. Und da war David Alaba Anfang 20 und der verdiente damals schon 5 Millionen. Demnach hat Bayern das Gehalt verdoppelt auf mindestens 10 Millionen jährlich. Und das habe ich einfach mal so in den Raum gestellt. Und dann kriegte ich ein paar, ich sag mal, relativ naive, aber ganz ehrlich gemeinte Antworten. Naja, der ist ja der beste Linksverteidiger der Welt. Dann hat er das ja auch verdient. Dann habe ich mal den Begriff verdient zurückgespiegelt. Und habe dann mal die Frage gestellt, was verdient denn ein normaler Mensch in Deutschland? Wir haben eben schon ein paar Berufsgruppen genannt. Ob in den Sozialarbeiten oder im Handwerk oder ist egal wo. Und der Durchschnittsverdienst in Deutschland liegt irgendwo um die 2.500 Euro. Bedeutet Jahreseinkommen 30.000 Euro. Bedeutet in 10 Jahren 300.000, in 30 Jahren eine knappe Million und demnach in 45 Berufsjahren 1,5 Millionen. Wenn du jetzt viel verdienst als hart arbeitender Mensch in unserer Gesellschaft über 45 Jahre, verdienst du vielleicht, wenn du Glück hast, auch 3 Millionen, also das Doppelte, oder auch 4 Millionen. Jetzt komme ich zu David Alaba zurück. Der verdient in Anführungsstrichen, also vor seiner Gehaltsverdoppelung schon in einem Jahr mehr als all die genannten Berufsgruppen im gesamten Leben. Und dann verdoppeln die das Gehalt. Jetzt ist David Alaba aber jemand, der nur die Hälfte von Robert Lewandowski verdient. Und genau dazwischen liegen Thomas Müller und Manuel Neuer. Ich mag die Jungs alle, sind alles nette Kerle. Aber irgendwas läuft doch da aus dem Ruder. Unter dem Stichwort, was ihr gerade aufgebracht habt, BWLisierung der Gesellschaft, aus meiner Definition, werden ganz oft die Prioritäten falsch gesetzt. Nämlich man stellt sich die Frage, wie kann ich in möglichst kurzer Zeit für mich persönlich möglichst viel Geld verdienen? So kann ein Unternehmen denken mit Quartalszahlen, so können aber auch Profifußballer denken und Vereine, die ja heute auch Kapitalgesellschaften sind. Aber im Kern kann das nicht die richtige Frage sein, sondern die Frage muss auch schon mal lauten in einer Gesellschaft, wie wir sie hoffentlich behalten wollen, was ist sinnvoll, was ist noch gesund oder was ist ungesund?
Glaubst du, es wird dann so sein, dass, also es gibt ja die These oder die Vermutung von vielen Menschen, dass die Blase in der Form dann einfach platzen wird, dass irgendwann dann einfach am Ende auch durch die ganzen TV-Gelder etc., man sieht es jetzt auch in den ersten Vereinen, beziehungsweise an den Vereinen jetzt in England mit Bolton und Barry, dass viele dann einfach so dermaßen abgehängt sind und andere sich quasi eventuell eine eigene Elite-Liga in der Form aufbauen. Glaubst du, dass es dann irgendwann zu dem Zeitpunkt kommt, wo alles mehr oder weniger platzt, oder siehst du davor noch die Möglichkeit, sei es durch gesetzgeberisches Handeln oder sonstiges, dass das noch ein bisschen umgedreht wird und bist du denn tatsächlich in der Verantwortung?
Tja, ich meine, der Begriff gesetzgeberisches Handeln ist gut gewählt. Wir könnten natürlich ordnungspolitische Rahmen setzen. Nennen wir es mal, wie die Amerikaner es nennen, Salary Cap. Aber der funktioniert ja in den USA auch nicht in den Profiligen, weil es da irgendwelche Möglichkeiten der Umgehung gibt. Ja? Aber die Frage, die du stellst, ist ja eher eine philosophische und aber auch eine realistische. Wird die Blase platzen? Ich wundere mich, ehrlich gesagt, seit ein paar Jahren, dass die Stadien ja immer voller werden und die Leute einfach weiterhin ohne großen Aufschrei, also es gab den natürlich Bewegungen für die Anstoßzeiten, Verbot von Montagsspielen und. Das gibt's alles, aber dann aus einer Ecke der Fankultur, die von der Mehrheit der Gesellschaft dann oft kritisch betrachtet wird. Und wieso es da keine Art von Solidarisierung mit dem im Kern richtigen Gedanken gibt, verstehe ich eigentlich nicht. Und die konkrete Frage, platzt die Blase irgendwann mal? Ich weiß es nicht, aber ich habe ein schlechtes Bauchgefühl. Weil so wird das ewig nicht weitergehen können im Neoliberalismus mit der Konsequenz, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Keine Sorge, ich bin kein Sozialist, aber ich bin ein Freund der sozialen Marktwirtschaft. Und der Aspekt des Sozialen geht mir immer mehr verloren. Und du hast eben angesprochen, die Idee einer Elite-Liga. Ja, wenn es nach Karl-Heinz Rummenigge und Co. ginge, dann würden sich natürlich Real Madrid, Barca, Man City, PSG, Man United, Chelsea, Arsenal und Co. und Borussia Dortmund und Juventus Turin und vielleicht Mailand und noch ein paar andere, die würden sich ständig treffen und die große Geldrotation noch mehr in Bewegung setzen. Aber das kann es nicht sein auf Dauer, weil dann ist der Volkssport Fußball, den wir eben versucht haben zu definieren als Vorbild und als Schule des Lebens, ziemlich ad absurdum geführt. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht erleben.
Wie passend, dass wir dann tatsächlich auf unserer Themenliste auch noch Stichwort Katar hatten.
Oh.
Weil, oder ich hoffe, dass wir zu dem Punkt kommen können, Ron, weil du gerade noch kurz angesetzt hast. Wir haben ja miteinander tatsächlich, bevor wir die Sendung aufgenommen haben, kurz telefoniert. Und da hast du ja unter anderem erzählt, dass du im Januar, wenn ich mich recht entsinne, in Katar warst. Wir wollen das jetzt in dieser Breite auch aus Zeitgründen nicht das Riesenfass diesbezüglich aufmachen. Aber auch hier vielleicht natürlich mit einem kleinen Zitat anfangen und einer Aussage von Jürgen Klinsmann, der ja vor kurzem sagte, dass er denkt, dass die WM, die vor der Tür steht, eine WM der Extraklasse wird. Ich glaube, dass sich die gesamte Region dort nicht nehmen, dass es sich die gesamte Region dort nicht nehmen lassen will, der Welt zu zeigen, was sie drauf hat. Was sind denn deine Eindrücke gewesen, als du in Katar warst?
Erstmal ein Wort zu Jürgen Klinsmann. Also ich habe ihn als Stürmer beim VfB geliebt. Ich habe mich aber auch letzte Woche gefragt, wieso redet der bei der RTL-Übertragung unseres Spiels in Estland die Leistung unserer Mannschaft so schön und wieso behauptet der, wir sind weiterhin Weltklasse mit unserer Nationalmannschaft und alle Probleme werden sich schon quasi von selber lösen. Glaub ich nicht. Also ich habe gedacht, puh, das ist so ein ähnlicher Faktor, wie wir eben besprochen haben. Da war Jürgen Klinsmann plötzlich auf der PR-Seite. Ich habe gedacht, wo ist denn die Fußballkompetenz, der kritische Fachmann? Doch, der kann den doch nicht an der Garderobe abgeben, nur weil sein Freund Jogi Löw neben ihm steht. Dann haben wir ein Expertenproblem in der Medienlandschaft. Aber auf Katar zurückkommend. Ich war im Januar selber 8 Tage in Katar und habe mir alles angeguckt. Aber nicht als Journalist, sondern ich habe mich bewegt wie ein normaler Tourist. Und ich habe mich wohlgefühlt. Ich hatte kein Problem in der Gesellschaft, obwohl ich nur mit Short, T-Shirt, Flipflops, Kappe auf mich bewegt habe, überall hinzubewegen. Gab keine dummen Blicke oder sonst etwas. Jetzt aber, unabhängig von meinen Eindrücken. Katar ist natürlich die große Frage, wie kann man das da hingeben in ein Land ohne große Fußballkultur, obwohl die natürlich jetzt die Asienmeisterschaft gewonnen haben. Aber das ist ein Miniland, was eigentlich mehrheitlich nur aus der Hauptstadt Doha besteht. Zumindest leben da 2,7 Millionen Menschen, also drumherum ist relativ viel Brache. Du hast Stadien alle nur in unmittelbarer Nähe dieses Oberzentrums Doha oder in der Stadt selber drin. Und du hast natürlich im Umfeld, und das ist jetzt für mich entscheidend, weltpolitische Probleme, die aus meiner Sicht im Moment eher größer als kleiner werden, nämlich in der arabischen Welt, den Dualismus zwischen Sunniten in Saudi-Arabien und Schiiten in Iran mit allen Anhängseln. Und Katar liegt genau dazwischen. Und wenn, wie jetzt gerade in Syrien und Nordsyrien seit den Aktionen der Türkei, aber auch vorher schon, die Lunte am Pulverfass immer weiter glimmt oder durch diese Anschläge auf die Ölraffinerien in Saudi-Arabien, bin ich mir nicht sicher, ob die WM tatsächlich in Katar stattfinden kann unter Sicherheitsaspekten, unter kulturellen Aspekten. Damit mache ich mich jetzt wieder nicht beliebt, aber das ist mein Eindruck. Unter kulturellen Aspekten kann eine solche WM in einer solchen Weltregion auch eine Chance sein, nämlich, nehmen wir den Fußball nochmal als Brückenbauer, als Schule des Lebens, als Spiegel der Gesellschaft, wäre doch eigentlich mal ganz schön, wenn sich mehr Leute die arabische Welt mal von innen angucken würden und einige Vorurteile, die durch die Medienlandschaft auch produziert werden, manche sind natürlich auch total berechtigt, dass man die aber mal selbst hinterfragt, sich das anguckt. Und ich habe in Katar einige sehr spannende Teilaspekte gesehen, wie zum Beispiel ein ganz neues Museum gegen Sklaverei. Da habe ich gedacht, ja, jetzt werden die Europäer und Nordamerikaner für die Sklaverei Richtung Afrika anklagen. Aber nein, das Museum war eine Selbstanklage der Kataris für den ganzen arabischen Raum, wie sie selber mit dem Thema Sklaverei bis heute zum modernen Blue-Collar-Sklaventum, nämlich schlecht bezahlte Arbeitskräfte, umgehen. Und da habe ich gedacht, hoppla, vielleicht kann ja gerade die WM in dieser Region der Welt auch Lerneffekte und Impulse setzen, die eigenen Arten zu leben oder dann in dem Falle auch Arbeitskräfte auszubeuten, in Frage zu stellen. Also ich will das nicht so alles komplett eben in Grund und Boden reden. Katar ist sehr zweifelhaft als Austragungsort, aber wenn es dazu kommt, kann es eben auch die genannten positiven Effekte haben.
Es gab ja jetzt auch schon eine Weltmeisterschaft in Katar in den vergangenen Wochen, und zwar die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du sie in der Zeit verfolgt hast, falls ja oder falls du, hast du? Okay, super. Da können wir nämlich gleich die Frage stellen, wie du denn den Umgang der Journalisten damit gefunden hast und wie du generell die Rezeption empfunden hast.
Der Begriff Rezeption ist gut. Wie empfinde ich die Berichterstattung? Zum einen beinahe unverschämt naiv, weil die WM Leichtathletik war im Sommer in Katar. Die WM Fußball ist im Winter in Katar und ich bin ja selber da gewesen. Die WM geht im Dezember bis kurz vor Weihnachten. Und ich war ab dem zweiten Weihnachtstag über Silvester in Katar. Und da waren es 25 Grad, ich habe eben gesagt. Ich bin mit Short, Flipflops, T-Shirt und Kappe rumgelaufen, weil ich wollte nicht als Journalist unbedingt so offiziell da rumlaufen oder erkannt werden. Ich habe einfach mich verhalten wie jeder normale Mensch auch. Und die Temperaturen waren super. Die waren nachts 18, 20 Grad und über Tag halt zwischen 25 und 30 Grad. Perfekt. Es gab in jedem Hotel eine eigene Bar oder Diskothek, wo vollkommen problemlos jeder, inklusive der Kataris, aber auch alle anderen Nationalitäten, natürlich ein Bierchen trinken konnten. Natürlich ein Whisky-Cola oder ein Gin-Tonic oder ein Wodka-Lemon. Alles ohne Probleme. Ist natürlich nicht ganz billig, das ist ein Kernfaktor dort. Aber wenn ich zur Champions League nach London fahre, muss ich auch für ein Bier 10 oder 12 Euro bezahlen. Oder in Moskau, ich bin demnächst mit Leverkusen in Moskau, da kostet mich ein Feierabendbierchen auch 10 oder 15 Euro. Ist natürlich Wahnsinn, aber das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Katar. Und die Besorgnis, dass es da für die normalen Fans Probleme gäbe oder kein Alkohol gäbe, das sehe ich in der Form eigentlich nicht. Da würde ich auf die Frage nach der Berichterstattung sagen, bitte ein bisschen mehr Fairness und realistische Berichterstattung. Man kann sich total wohlfühlen als Westler in dieser Gesellschaft, wenn man sich darauf einlässt. Und man kann sich genauso bewegen von der Kleidung her in den Hotels mit dem Konsum. Ich sage ja, ein paar Bierchen trinken ist für jeden dort möglich und kein Problem.
Aber würde ich jetzt, oder ist eine Frage eigentlich, als Mann, oder würdest du das auch sagen, dass das wird auch jede Frau, die dahin geht, so erfahren?
Interessanterweise würde ich dir genau die Antwort geben, auch jede Frau, die dahin geht, kann das so erfahren. Gib dir ein Beispiel. Ich bin ins Nationalmuseum in Doha gegangen und habe mich mit Absicht so gekleidet, wie ich es vorher beschrieben habe. Und ich bin davon ausgegangen, dass am Eingang jemand zu mir sagen würde, verehrter Freund, bitte ziehen Sie sich doch angemessen an für dieses Museum oder für eine andere Institution. Ist aber nicht passiert. Und dann bin ich durch dieses Museum mit offenen Augen gegangen, habe mir genau die Fragen gestellt, die du gerade stellst. Wie ist das hier mit Männlein und Weiblein? Und da waren ganz normale Touristen, ob aus Italien, aus USA, irgendwo aus welchen Ländern auch immer, die genauso im Rock, im kurzen Kleid mit Flipflops oder mit welchen Schuhen auch immer unterwegs waren. Die Kataris selber, die waren natürlich komplett anders gekleidet. Aber die hatten offensichtlich kein Problem damit, dass die westlichen Touristen in westlicher Kleidung und Freizügigkeit dort unterwegs waren.
Ja, ich glaube, dieser ganze Themenkomplex der WM in Katar wird noch sehr spannend sein zu sehen, wie es tatsächlich dann auch begleitet wird, wenn man wieder auf den Journalismus zurückkommt. Du hast Fairness genannt, inwieweit man das dann sieht oder ob eben das einseitige Bild bestehen bleibt. Einige Dinge, die man jetzt so erfahren hat, wir haben es ja von den Sklaven auch schon gehabt, sind ja auch nicht von der Hand zu weisen. Da gibt es ja auch ganz, ganz klare Stücke dazu, wo recherchiert wurde und gefilmt wurde und so weiter. Da gibt es ja kein Vertun.
Also keine Sorge, ich bin jetzt nicht ins PR-Lager pro Katar gewechselt,
nachdem
wir das eben besprochen hatten.
Ne? Nee. Mhm. Aber es ist halt, und damit schließt sich dann auch fast so ein bisschen der Kreis des Gesprächs, definitiv eine Herausforderung, wie gerade eben gesagt, an die Journalisten, da auch die richtige Balance zu finden in jeglichem Aspekt der Berichterstattung.
Absolut. Balance ist ein wichtiger Faktor im Sportjournalismus, im Sport, in der Gesellschaft, in dem Bild, was ein Verein, wir haben am Anfang über den VfB gesprochen, nach außen hin abgibt. Eine Balance aus Kompetenzen, eine Balance aus kritischer Analyse und Fansein. Und ich nenne vielleicht einen letzten Begriff. Naivität habe ich eben schon mal angesprochen im Bereich von Berichterstattung über die WM, jetzt Leichtathletik-WM in Katar. Ich hatte vor vielen Jahren die Naivität, Thema Mandela, Sport has the power to change the world, dass durch sportliche Großveranstaltungen sich viele Dinge zum Positiven verändern lassen. Ich mache einen kurzen Abriss. Peking 2008, Olympia, ist danach die Gesellschaft freier geworden? Naja, ich glaube eher nicht. Fußball-WM 2010 in Südafrika, hat Südafrika viel davon profitiert? Kurzfristig ja, langfristig nein, langfristig war es eine vertane Chance. Europameisterschaft in Polen und in der Ukraine, was haben wir heute? Mehr Nationalismus als vor 10 Jahren. Was haben wir in Russland durch die WM 2018 und Olympia in Sochi? Nicht viel positive Entwicklung Richtung Demokratie und westliches Denken, sondern auch Nationalismus. Was haben wir in Brasilien? Oh, WM 2014, ich war da als Fan. Ich habe bis auf das Portugal-Spiel alle Spiele im Stadion als Fan erlebt. Ja, 2014, vor 5 Jahren, habe ich schon gesagt, oh oh, die Spaltung in dieser Gesellschaft, die kann nicht gut ausgehen. Dann kommt 2016 Olympia in Rio, Korruptionsskandale. Was ist das Ergebnis? Wir haben mittlerweile einen Präsidenten Bolsonaro, der als Populist diese ganzen Schwächen wie Korruption etc. ausgenutzt hat. Wir müssen, und das wäre mein Schlusswort, wenn ihr nichts dagegen habt, wir müssen aufpassen, dass uns die gesunden Gesellschaftsstrukturen nicht in den Fingern zerrinnen, wie Sand durch unsere Finger durchrinnt, wenn wir die falschen Prioritäten weiterhin setzen. Und die wären die falschen Prioritäten, einfach alles so laufen zu lassen, Fokus Ökonomisierung, BWLisierung oder auch Banalisierung, RTLisierung, zu viel Emotionalisierung. Und da kommen wir zu Fansein im Fußball zurück. Lasst uns schauen, dass wir die Dinge in der Balance halten, aus Euphorie und kritischer oder halbwegs objektiver Analyse. Das würde mich sehr freuen, wenn uns das gelingen würde.
Damit hast du ja perfekt, du hast es gesagt, das Schlusswort gefunden. Das können wir, aber hoffentlich auch die Hörer, mal als Denkanstoß mitnehmen. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Themen besprochen. Ich glaube, wir könnten noch mal eine Stunde, 2 oder 5 dranhängen. Aber das findet sich vielleicht zu einer anderen Gelegenheit nochmal.
Ja, genau, und wir bedanken uns an der Stelle dafür, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so ausführlich mit uns über die Themen zu reden. Und bedanken uns einfach ganz herzlich, dass du Gast in unserer Folge warst, und wünschen dir dann fürs Wochenende ein frohes Schaffen und weiterhin alles Gute.
Sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei euch und grüße alle Hörer, Fußballfans und kritische Mitdenker an dieser Stelle. Ich kann nur sagen, nach der intensiven Gesprächseinheit, macht weiter so. Hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön für eure Einladung und alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank, Stefan.
Alles gut. Tschüss.
Für uns bleibt eigentlich nur noch, uns zu verabschieden. Ich möchte gerne nochmal auf den 28.11. hinweisen, auf die Viererkette. Schreibt es euch wirklich in den Kalender. Das wird was ziemlich Gutes werden.
Ja. Und ansonsten würde ich mal sagen, hören wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Super Gespräch, muss ich sagen. So viele Themen, manche hätte ich noch viel tiefer besprechen wollen, aber ich glaube, das war okay so.
Ich denke auch. Ich fand, das war anders als die bisherigen Gespräche, die wir tatsächlich hatten.
Ja.
Wo es dann natürlich immer übergreifend über den VfB ging, wenn man jetzt an die Folge mit Angela oder mit dem Fanprojekt zurückdenkt. Aber selten dann am Ende gesellschaftlich so in die Tiefe gegangen sind. Und das dafür, das fand ich sehr, sehr interessant.
Absolut. Es ist natürlich auch der Stefan, ja, man merkt, er ist Moderator und Sportjournalist und so weiter. Er weiß sich auszudrücken, er kann sprechen. Das macht es natürlich sehr, sehr interessant, einfach auch mit ihm da die Themen mal anzugehen.
Ich meine, allein zu wissen, wie am Ende die Arbeitsweise ist und wie er den Sportjournalismus gerade sieht und in welche Richtung sich der Sportjournalismus befindet, entwickelt, war leider schon für dich wert, das Gespräch überhaupt zu halten. Also es war ein sehr, sehr guter Gast.
Definitiv. Also ich werde keine Fußballberichterstattung oder keinen Live-Kommentar mehr hören können, wenn dann die entsprechenden Informationen kommen, ohne an den Ausdruck von der Sportschau oder Ähnlichem zu denken.
Ja, absolut. Insofern, lass uns da mal schauen, was uns in den nächsten Folgen erwarten wird und mit wem wir dann über die verschiedenen Themen reden werden. Bis dahin würde ich, glaube ich, sagen, save the date, ein letztes Mal.
Absolut.
Und wir hören uns dann schon bald wieder.
So ist es. Bis dahin. Also, ciao.